Hallo, herzlich willkommen 2025. Da sind wir wieder. Hoffen, ihr hattet eine schöne Ferienzeit, schöne Zeit über Weihnachten und ein gutes Neujahr gerutscht. Und irgendwie hätte das Jahr ja nicht verrückter starten können. Waldbrände in Kalifornien, noch größere Brände in Washington, wo Trump die Macht wieder übernimmt. Und in Deutschland, da herrscht Wahlkampf. Und man muss sagen, was für ein Wahlkampf. Das klassische Horse Race ist überall zu sehen. Und darauf gucken wir heute. Unsere klassische Voranalyse der Wahl. Was können die Parteien, was können sie nicht? Was erwarten wir nicht? Und das alles mit dem Mann schlechthin, der so viele Wörter in eine Minute bekommt, wie nicht mal ein Sprachroboter, glaube ich. Albrecht von Lucke, wir freuen uns drauf. Let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Es gab ja vor einiger Zeit den Beschluss der Union, die Migration nicht zum Hauptthema des Wahlkampfes zu machen. Und das war klug. Man merkt leider nichts mehr davon. Inzwischen kommt mir die politische Debatte vor wie ein großer Überbietungswettbewerb. Sobald die AfD irgendwas fordert, scheinen alle anderen Parteien das Gefühl zu haben, sie müssten da nachziehen, sie müssten mitbieten. Wie bei so einer Auktion. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur großen Thesenversteigerung vor der Bundestagswahl 2025. Wir steigen mal bewusst niedrig ein. Die AfD fordert mehr Abschiebungen. Wer geht da mit? Die Union ist natürlich dabei, erhöht den Druck in der Abschiebedebatte. Das war nicht anders zu erwarten. Höre ich noch mehr? Ich sehe, die AfD prescht wieder vor und fordert, umfassende Grenzkontrollen sofort einzuführen. Das ist eigentlich in der EU nicht erlaubt. Geht trotzdem jemand mit? Ja, Olaf Scholz ist auch für die Ausweitung der Grenzkontrollen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Demnach kommt die SPD aktuell auf 14%. Die Union liegt vorne mit 30%. Grüne kommen auf 15%. Die AfD wäre die zweitstärkste Kraft sogar mit leichtem Zugewinn und 21%. Ja, und FDP, Linke und BSW, wie wir sehen können, liegen bei 4%. Die wären aktuell nicht mehr im Bundestag vertreten.
Ja, sag mal, TM, wer soll sonst starten, wenn nicht du? In welcher Stimmung, politischen Stimmung, schaust du denn auf dieses Neujahr?
Wenn das Jahr nicht so fortgeschritten wäre, würde ich frohes neues Jahr wünschen. Ich bin gespannt. Wie sich abgezeichnet hat, hat sich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel getan. Gerade die Amtseinführung von Donald Trump hat es so richtig in sich. Da bin ich umso froher, dass ich diese Woche einen Politikvortrag halten durfte. Da hatte ich einiges an Stoff. Leider auch unschöne Dinge wie der Anschlag in Aschaffenburg. Und ich glaube, wenn ein Jahr schon so losgeht und dann auch noch demnächst eine vorgezogene Bundestagswahl ansteht, übrigens meine erste, bei der ich selbst abstimmen darf, dann bin ich sehr interessiert daran und sehr gespannt, was das Jahr noch zu bieten hat.
Uiui, ich habe mich fast selber gemutet. Genauso sieht's aus. Also ein Jahr voller positiver oder vielleicht auch negativer Erwartung. Wir werden sehen, wir werden es auf alle Fälle begleiten. Und wie im Intro und vorhin dargestellt, wollen wir ja so ein bisschen heute auf die kommende Bundestagswahl schauen. So ein paar Prognosen, so ein paar Stärken, Schwächen der Parteien. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu besprechen. Und natürlich sind wir nicht alleine, also nicht bloß TM und ich sind hier, auch wenn man das Gefühl haben könnte bei jedem Intro und Einleitung. Wir sind noch ein paar mehr, Gott sei Dank. Und ich würde auch an euch die Frage quasi geben, in welcher politischen Stimmung, in Klammern, schaut ihr denn auf dieses Jahr? Und RB kann natürlich beginnen, wer auch sonst.
Ja, also ich glaube, ich habe schon zuletzt gesagt in der Jahresabschlussfolge, meine politische Stimmung ist scheiße. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich nicht wählen darf. Bei dieser Bundestagswahl. TM hat da natürlich einen Vorteil. Aber alle 2007er, die nach dem 22. Februar geboren wurden, haben die Arschkarte gezogen. Ich fühle mich richtig verarscht, wie gesagt. Dementsprechend ist meine Laune nicht so gut, insbesondere politisch. Und ja, also hat TM natürlich wieder super gesagt, alles weggenommen, was man sagen könnte. Die Amtseinführung von Donald Trump ist katastrophal. Die 100 Dekrete, die danach unterzeichnet werden sollten. Und dann natürlich auch die gesamte Situation generell mit dem Aufstieg der Rechten überall auf der Welt. Sieht nicht gerade blendend aus. Ich glaube, mit dem ähnlichen Einstieg sind wir auch schon letztes Jahr gestartet, mit der Ausnahme, dass Donald Trump noch nicht da war. Also noch nicht wieder definitiv, aber schon irgendwie wahrscheinlich. Dementsprechend wird ein beschissenes Jahr, politischerweise her. Aber wir hoffen, dass wir das Beste draus machen können.
HS, möchtest du?
Ja, genau. Ich habe mir das erste Mal Notizen gemacht. Keine sehr guten, aber es sind Notizen. Ja, also ich habe ein bisschen gemischte Gefühle. Es gibt natürlich sehr viele beunruhigende politische Entwicklungen, wie RB schon angezeichnet hat. Aber ich denke, dass man sich keine Panik machen sollte oder nicht in große, allzu große Sorgen verfallen sollte, weil das ist sehr unproduktiv. Man fühlt sich da sehr hilflos. Und deswegen versuche ich mir ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass Politik ja auch im Kleinen passieren kann, im Umfeld, an der Uni oder einfach mit Leuten, die man so trifft. Und da bin ich sehr positiv gestimmt. Und ich freue mich eigentlich auf das Jahr, um mich ein bisschen mehr im kleinparteilichen Tun zu engagieren.
Super, danke dir. Ja, und wir sind nicht alleine heute in dieser Runde, sondern Hans ist auch natürlich wieder bei uns. Hans, auch für dich erstmal ein gesundes neues Jahr. Man darf das ja, glaube ich, bis Ende, ja, fast Ende Januar sagen, wenn man jemanden nicht gesehen hat.
Danke.
Hans, wie ist denn so dein Blick auf dieses Jahr?
Beschissen, weil ich ehrlich gesagt wirklich kein besonders gutes Ergebnis bei der kommenden Bundestagswahl mir vorstellen kann, wenn ich mir Programmatik angucke, wenn ich mir das antretende Spitzenpersonal angucke, wenn ich mir die gesamte politische Lage national wie international wie europäisch angucke, dann fragt man sich eigentlich eher, was ist das kleinere oder das kleinste Übel, mit dem man hoffnungsvollerweise zu rechnen hätte. Das ist Teil 1, weswegen ich gar nicht froh in dieses Wahljahr gucke. Und Teil 2 ist eigentlich, geht es, und da werden die Bedenken noch größer, ist die Wahl 2025 nur das Sprungbrett für die Wahl 2029. Was jetzt passiert, welche Regierung sich jetzt dann bildet, wie die nächsten 4 Jahre agiert. Das wird eigentlich die allerletzte Chance sein, zu verhindern, dass es dann bei der nächsten Bundestagswahl 2029 zu einem Erdrutsch zugunsten von AfD oder wer weiß, wer dann da noch kommt, käme. Es ist eine letzte Chance, die da besteht. Und ich bin mir nicht sicher, dass wer auch immer die nächste Bundesregierung stellt, diese Herausforderung erfolgreich besteht. Das ist meine Sorge.
Am Ende warst du wieder leicht abgehakt, aber wir haben dich noch verstanden. Gute Vorausschau, dass auch diese Wahl irgendwie auch für die kommende von wichtiger Bedeutung ist. Da bin ich völlig bei dir. Nicht ohne Grund haben viele Kommentatoren davon gesprochen, dass das Ziel der AfD ist, noch mehr und höher zu steigen. Und da wird wahrscheinlich die Frage, wer die Regierung stellt, mit welchen Zielen, entscheidend. Umso besser, dass wir genau darauf heute schauen wollen. Und Hans hat ja schon wieder eine wunderbare Steilvorlage geboten für das, was heute vor uns ist. Und ja, wir sind sehr dankbar, dass wir das nicht ganz alleine bestreiten müssen, sondern dass wir dafür auch einen Gast haben. Und das ist ein alter Bekannter. Vor 2 Jahren war er schon mal bei uns zu Gast und hat mit uns damals genauso auf eine Wahl zurückgeschaut allerdings. Nee, voraus und zurück. Beides haben wir sogar gemacht. Vor der Wahl und nach der Wahl gemeinsam. Dazwischen hat er eine Pause gemacht, wobei er ja selber immer noch sehr aktiv ist. Also man sieht ihn ja überall. Entweder liest man seine Texte oder sieht ihn im Fernsehen und generell ein sehr medienaffiner Mensch. Wir sind sehr dankbar, dass er bei uns ist. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist. Du bist leider noch gemutet. Jetzt bin ich gespannt, ob es funktioniert.
Jetzt solltet ihr mich hören. Ist es in Ordnung? Sehr schön. Also guter Ton? Ja, ne? Oder? Besser noch als davor. Ich hoffe doch sehr. Ja, lieber Pierre, ganz, ganz herzlichen Dank. Freue mich sehr. Und Hans sowieso, euch dreien natürlich allen ein großes, gutes neues Jahr. Ich sehe euch vor allem immer begeistert. Eure Technik ist immer noch viel, viel besser als meine. Das sieht man also, dass ihr die wahren Profis seid. Das sei schon mal als erstes gesagt. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein und will auch gleich mal vielleicht einen kleinen Kontrapunkt setzen. Es ist natürlich alles richtig, was ihr sagt, auch die Schwärze, die man diesen Tagen antragen muss. Trotzdem, und so sehr ich ja immer ganz bei Hans bin, wir müssen höllisch am ersten Punkt schon aufpassen, den Fatalismus so weit zu treiben und damit quasi die Rechtsradikalen immer noch stärker zu machen, in endgültiger Wahrnehmung oder Behauptung die Wahrsagung fast schon zu tätigen zu wollen. Das wäre die letzte Wahl, die noch am Ende nicht, und das klingt bei Hans heraus, die nicht mit einem Ergebnis des Sieges des Rechtsradikalismus oder gar des Faschismus enden muss. Das hielte ich für dann doch zu schwarz, weil es gibt doch durchaus gute Gründe anzunehmen, und ich will mal sehr stark machen, anzunehmen, dass die Substanz in Deutschland im Zuge der letzten 80 Jahre, die wir ja auch in diesem Jahre begehen, 80 Jahre nach 45, doch eine ist, anders als in vielen Staaten um uns herum. Denn es ist ja nicht nur Donald Trump, der uns Angst einjagen kann. Es ist auch ein Herr Kickl, es ist ein Herr Orban. Wir sind also lange schon nicht mehr in diesem geeinten Europa, was wir jetzt brauchen werden. Das ist nämlich heute ja vielleicht auch die eigentliche Ansage dieser Woche. Trump hat dieser Wahl einen ganz anderen geopolitischen Dreh natürlich verliehen. Aber wir sind in einer Zeit, in der Deutschland tatsächlich noch eine gewachsene demokratische Kultur hat, die ich nicht zwingenderweise, weder bei dieser Wahl, da sind wir sicher alle einer Meinung, aber auch nicht zwangsläufig 2029 oder wie Herr Merz das auch schon gewissermaßen aus Gründen der Dramaturgie dann 2033 mit 100 Jahren Verspätung beziehungsweise 100-jähriger Reihung sich zwangsläufig in den Faschismus übergehen sehe. Das würde ich nicht machen. Das macht die Rechtsradikalen so stark, wie sie meines Erachtens überhaupt nicht stark sind. Wer eine Frau Weidel in den verschiedenen Talkshows in den letzten Tagen wieder gesehen hat, kann sich immer nur wundern, wie irrlichternd, wie abwegig, wie aberwitzig, also die jüngste Äußerung von ihr ja, Hitler war Kommunist, was wir ja immer gewusst haben, wie aberwitzig und eigentlich inhaltsleer diese AfD zu punkten vermag. Und das will ich gleich vorab sagen, ist vor allem der Schwäche der Demokraten geschuldet. Ich bin ganz bei Hans. Wir haben es momentan mit einer politischen Klasse zu tun, die einem nicht nur Freude macht und deswegen ja auch gerade immer wieder gleich vorab meine absolute Überzeugung, wenn die ganzen demokratisch gesonnenen Menschen in diesem Lande, dazu gehören TM, dazu gehören RB, da gehören zu HS, die ich eure Kürzel jetzt ja mitteilen darf und wahrscheinlich viele andere hinter euch, wenn die Demokratie machen, dann ist mir so sehr nicht Angst um das Land. Ich bange, ich habe eher die Sorge, dass die große Gleichgültigkeit das große Krisenphänomen ist. Und deswegen schon der erste Punkt des Positiven. Trump hat die Chance auch und das Phänomen Trump uns zu aktivieren. Also das will ich deutlich sagen. Ich würde tatsächlich mit dem, gerade auch mit dieser Woche, wir haben ja einen echten Einschlag erlebt. Ja, also die Frage dessen, was bedeutet dieses Phänomen Trump, was schlagartig mit ihm in den Wahlkampf Einzug gehalten hat, ist die Repolitisierungsnotwendigkeit Europas. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Wir haben uns lange Zeit auch ziemlich brav und bieder dieser Frage gar nicht mehr gestellt. Aber jetzt ist die Frage voll im Raum. Was braucht es an Repolitisierung Europas? Übrigens auch mal ganz auch provokativ gesagt, ja, Trump, der ja, wie wir alle erlebt haben, mit einem ungeheuer blasphemischen Anspruch aufgetreten ist, ich bin von Gott gesandt, ich bin gesandt, nicht nur Amerika zu retten, sondern im Zweifel gleich die Welt. Der große Anspruch ist ja, Friedensnobelpreisträger zu werden. Dieser Anspruch wird ihn vielleicht drängenderweise auch dazu veranlassen, in Europa einen Frieden zu stiften, Frieden in Anführungszeichen, der für die Ukraine fatal sein kann, aber der auch durchaus bedeuten wird, was ist Europa zu leisten in der Lage? Was sind die Sicherheitsgarantien, die wir bereit sind zu leisten? Also will sagen, wer sichert den Waffenstillstand? All diese Fragen sind im Raum. Und deswegen bin ich jetzt mal der positiv denkende Gegenspieler, der sagt, wir erleben mit dem Phänomen Trump, und weil der Kollege HS so schön oder HG so schön oder HS, nein, HS den Titel des Populismus in die Kamera gehalten hat, wir erleben mit dem Populismus, der überall in Europa aufkommt, eine absolute Aufforderung zur Politisierung, zur Redemokratisierung und jetzt sage ich auch mal das polemisch gerichtet, ein bisschen in die junge Generation, Aufforderung auch in eure Generation, ihr seid damit nicht gemeint, weil ihr zum Zweifel drei hochpolitische Exemplare seid, aber meinem Eindruck nach auch in eine ziemlich Politik abgewandte, zum Teil auch in irrer Weise ins Rechte driftende Generation, da könnt ihr, bin ich sehr interessiert daran, was ihr erzählt, ich erlebe das ja bei euren Abstimmungsverhalten, dass der Ruck nach rechts in einem Maße grassiert, der uns aber ungemein auffordert, übrigens auch natürlich Hans wie mich als Medienleute, wie kommen wir überhaupt wieder an eine Generation ran, in einem Land an Leute ran, die offensichtlich in ein ganz anderes Feld, in ein anderes rechtsradikales, rechtspopulistisches Denken abdriften. Das ist die Herausforderung und insofern sage ich mal ganz spottisch, jetzt, weil Hans so schwarz war, ich nehme das Jahr jetzt mal sportiv, ich sehe es genauso schwarz, natürlich in der Analyse, aber mit Gramsci gesprochen, ja, Optimismus des Willens zum Pessimismus der Vernunft müssen wir den Optimismus des Willens dazustellen, wir müssen uns quasi jetzt diese Herausforderung eher zum Anlass nehmen, zu sagen, so jetzt erst recht. Ja, und wir verteidigen diese, ich sag's mal ganz pointiert auch, diese in 80 Jahren Bundesrepublik gewachsene demokratische Verfassung eines Landes, auch mit 68, Hans als Veteran schmunzelt sich ein, aber so ist es ja zu verstehen, wir müssen das auch verteidigen, als Aufforderung begreifen, dem, was jetzt von rechts ins Rutschen kommt, etwas ins Gegenzusetzen. Und da bin ich gar nicht nur so pessimistisch.
Ja, ich glaube, man hat gemerkt, wenn man jemand die Frage stellt, Albrecht, was machst du eigentlich? Und er danach 5,5 Minuten einen Monolog hält. Wissen wir, Albrecht ist da. Schön, dass du da bist, Albrecht. Wir freuen uns auf die Runde mit dir. Ja, und der Plan ist so ein bisschen, wir wollen auf die ja, zentralen großen Parteien zur Wahl schauen und so ein bisschen so eine klassische Pro- und Kontraliste machen. Das klingt zwar so ein bisschen verschult, aber im Prinzip glaube ich, wenn man so auf Wahlprogramm, Personen, auch so Koalitionsmöglichkeiten guckt, ich glaube, da kann man ganz gut die Parteien einmal abarbeiten. Und wir starten natürlich, also die Überlegung ist, das so nach Größe zu machen, nach aktuellen Umfragewerten. Da liegt nach der aktuellen Umfrage die CDU immer noch vorne, hat zwar leicht eingebüßt in den letzten Wochen prozentual, je nachdem, welche Umfrage man befragt, aber doch irgendwie irgendwas zwischen 29% und 31% steht sie immer noch. Und damit kann man sehr, sehr vermutlich davon ausgehen, dass die CDU auch den kommenden Kanzler stellen wird, zur Koalition kommen wir ja noch, und damit der schon beschriebene Friedrich Merz in Amt und Würden kommt. Ja, und mich würde erstmal eure Position interessieren. Was denkt ihr denn zur ja, CDU? Wo seht ihr Stärken? Wo seht ihr Schwächen? Was können Probleme sein, wenn ihr auch ans Intro denkt? Was können Stärken sein? Lasst uns einfach so eine Open-Mic-Idee daraus machen, was uns alles quasi so inhaltlich auffällt. Und Albrecht, du kannst gerne am Ende immer ergänzen, dazwischen grätschen. Du bist heute hier so ein bisschen der Binde. Gut, TM, leg los.
Also ich würde einfach mal anfangen. Ich habe mich recht intensiv damit beschäftigt und ich würde sagen, eine der größten Schwächen der CDU heißt Friedrich Merz. Das kann man betrachten, also ich will jetzt niemanden irgendwie persönlich angreifen, aber das kann man betrachten, wenn man sich die Wahlumfragen anschaut und die Umfragen zu den Kanzlerkandidaten im direkten Duell, dann sind Merz und Habeck nämlich gleich auf mit, ich glaube, 28% oder so. Und relativ weit abgeschlagen bei 17% und 16% sind Alice Weidel respektive Olaf Scholz. Und da stellt sich die Frage, warum ist Robert Habeck, der mit seiner Partei ungefähr halb so viele Prozente hat wie die CDU aktuell, warum ist Robert Habeck in diesem Kanzlerpräferenzenduell gleich auf? Und die Antwort, die ich darauf geben würde, ist, dass A, Merz gerade bei Frauen nicht so gut ankommt. Also wenn man da sich auch nochmal die Umfragen anschaut, gerade bei Frauen ist Habeck wesentlich beliebter. Und dass Merz eben einen Kurs einschlägt, der die Menschen nicht so sehr anspricht, der weniger emotional ist und der vor allem weniger verständlich, weniger based, würde man sagen, ist, was Habeck in seinem Wahlkampf, wenn ich das mal so sagen darf, relativ gut macht bisher. Dann hat man noch König Söder von Bayern, der seinem Kollegen relativ häufig die eine oder andere Stichelei mitgibt und dann seine TikToks postet von wegen, wenn sie mit den Grünen koalieren will und wo er dann wegrennt und so, was nicht so förderlich ist für die Zusammenarbeit in der eigenen Partei. Und dann muss man noch sagen, dass die CDU programmatisch meines Erachtens nach nicht so viel zu bieten hat. Weil sie widerspricht natürlich allem, was die Ampel gemacht hat und sagt, wir könnten es besser und die Ampel ist an allem schuld. Aber die 16 Jahre davor hat ja sie auch irgendwie mitverbockt. Und ich glaube, also vielleicht nicht alle, aber einige Menschen werden das schon auf dem Schirm haben und werden sagen, okay, warum soll ich AfD-Light wählen, wenn ich AfD haben kann? Jetzt mal ganz, ganz hart ausgedrückt. Und das wurde ja auch eben schon angesprochen. Einfach nur nachplappern, was die AfD sagt, funktioniert halt nicht. Also man kann nicht einfach dem Rechtsdruck folgen, weil das Original wird immer mehr Stimmen abgreifen, denke ich. Auch abgesehen davon hat die CDU, finde ich, nicht so ein starkes Programm. Es sind auch, also ich habe heute rumgefragt bei mir im PB-Grundkurs, welche Themen die Leute eigentlich interessieren. Und die Themen, die im Wahlkampf angesprochen werden, sind gar nicht so relevant. Die Wirtschaft juckt die Leute schon. Aber so Sachen wie bezahlbarer Wohnraum, all sowas, das rückt total in den Hintergrund. Klimapolitik, Sorgen um die Zukunft, das sind Sachen, die bewegen die Leute schon. Und der soziale Ausgleich, das ist schon wichtig, aber das rückt halt extrem in den Hintergrund, wenn man nur über Migration diskutiert und über die US-Wahl meinetwegen.
Darf ich? Ja, ja, klar. Leg los.
Schön. Also wie gesagt, ich sehe, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Problem hauptsächlich in diesen Aufnahmen, dass ich immer nach TM dran bin und ich dann alle meine Punkte, die ich mir fein säuberlich herausgesucht habe, direkt schon verloren habe. Ich fange mal an, bisschen übertriebene, vielleicht noch positive Sachen des CDU-Wahlkampfs. Markus Söder ist nicht Kanzlerkandidat. Negativen Sachen des Wahlkampfs. Friedrich Merz ist Kanzlerkandidat. Dazwischen... Ja, wie gesagt, also wirklich, es ist schlimm. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, nachdem TM jetzt schon alles rausgehauen hat, was ich hätte sagen
wollen. Eine Frage?
Ja.
Wen hättest du lieber gesehen?
Von Merz und Markus Söder.
Nee, statt den beiden.
Ach so,
also wenn du sagst, du findest beide
ganz,
nicht so prickelnd.
Ich bin ganz ehrlich, zwar war das schon noch vor meiner Zeit in diesem Podcast, aber momentan fände ich Armin Laschet wohl den kompetentesten der Spitzenpolitiker im Vergleich, also vergleichsmäßig. Also es ist halt klar CDU problematisch, aber ich finde Armin Laschet, ein kleiner Lachbub aus dem Rheinland oder aus Rheinland, NRW, ist alles dasselbe, wäre mir irgendwie ein bisschen lieber als König Markus oder eben BlackRock Söder, was, nein, BlackRock Merz. Dementsprechend, außerdem habe ich heute ein Video gesehen, dass von der Partei Wahlplakate vor der CSU-Parteizentrale verschwunden sind, was ich jetzt als nicht gerade sehr so positiv empfinde. Und die haben schon eine Klage eingereicht und ich hoffe, da passiert irgendwas Schönes. Aber naja, wie gesagt, CDU kann ich nicht mehr viel zu sagen. Danke, TM, dafür.
Hintergrund übrigens sind, falls es jemand mitbekommen hat, die Plakate von der Partei, die Partei mit Söder, Söder nicht, mit Merz, für Missbrauch in der Ehe, was er darauf rekurriert, dass er als ganz junger Abgeordneter sich, als es damals noch diese Diskussion um diesen alten Paragraphen ging, sich entsprechend ja nicht dagegen geäußert hat. Darauf rekurriert er es, um das dann noch in München aufzuhängen, also in CSU-Land, das fand ich gerade so freundlich. Daher, also nicht, dass das alles stimmen muss, was die Partei da sagt, auch wenn da GPS-Bilder sind und so, nur das kurz als Kontext an der Stelle. Heiß.
Genau. Also, ich möchte nur zwei Sachen ergänzen, weil vieles ja schon gesagt wurde. Ich habe mal mit ein paar CDU-Wählern bin ich ein bisschen in Kontakt gekommen, familiär und auch aus anderen Gründen. Ich finde das ganz interessant, wie ich als Person, die nicht sehr CDU-nahe Werte vertritt, mich mit CDU-Wählern darüber unterhalten kann, wie sehr wir beide Friedrich Merz scheiße finden. So, das ist so, ich kann mit christlich-konservativen Leuten darüber reden, wie scheiße wir Friedrich Merz finden. Und das finde ich, das unterstreicht das Ganze nochmal. Und nochmal ein kleiner Kontrapunkt gegen das, was TM gesagt hat, wegen der relevanten Themen. Ich glaube, dass bezahlter Wohnraum einfach in deinem Umfeld nicht kam, weil ihr alle noch zu Hause wohnt. Weil ich zum Beispiel so unter Studenten ist das ein richtig, richtig großes Thema, dass Leute keine Wohnungen finden,
nein,
dass
sie nicht keinen Wohnraum bezahlen können. Politisch nicht thematisiert.
Ach so.
Von den Parteien. Also bei mir im Umfeld
doch,
ist es ein sehr großes
schon,
Thema.
Schon bei mir relativ groß. Also es geht so jede Woche beschweren sich Leute, dass sie keine Wohnung finden.
Vielleicht kurz zu dieser Frage, was ist den Menschen wichtig? Da gibt es ja regelmäßig Umfragen. Aktuell ist es so, dass die wirtschaftliche Lage da ganz oben steht. Da hat man, glaube ich, auch gute Parallelen zur USA-Wahl, ne? Wo wir ähnliche Tendenzen hatten und die Frage der Umgang mit Inflation und wie viel Geld habe ich in meinem persönlichen Beutel ganz entscheidend ist. Aber schon gleich danach kommt quasi die Frage der Migration und jetzt hat TM den richtigen Punkt angesprochen. Darüber haben wir ja auch mit Jan Lewandowski hier mehrfach gesprochen, über die Frage, was passiert, wenn man Migration thematisiert. Im Intro war es ja auch zu hören. Die Folge ist natürlich klar, es profitiert die AfD, das sehen wir auch eindrucksvoll gerade in Umfragewerten. Und dann ist es wirklich tatsächlich so ein bisschen eine Lücke, weil dann die Frage der steigenden Löhne und damit würde ich auch sagen, Kosten sind hier mit genannt, das meint der Wohnraum und sowas, kommt dann auf Platz 3, aber erst mit 11%. Und tatsächlich, so die aktuelle Umfrage, Ukraine, Krieg, Russland, ist relativ abgefallen, was vielleicht auch ein bisschen die BSW-Werte erklären würde. Bevor wir gleich den Ball zu Albrecht rübergeben, zwei Ergänzungen von mir noch ganz kurz. Also zur Sache von Merz und seiner Rolle habt ihr alles gesagt, zumindest was so die Daten sagen. Ich glaube, er weiß auch selber, dass er nicht der Sunnyboy ist, der da irgendwie mit großem Charisma um sich werfen kann. Inhaltlich finde ich es auch interessant, mal ins Programm zu gucken. Also erstens ist die CDU tatsächlich die Partei, die die höchsten Ausgaben, also nach der Linken jedenfalls, fordern. Über 100 Milliarden Ausgaben fordern sie, aber wie, genau, da komme ich gleich zu. Die Steuerentlastung sollen vor allem den Mittelstand und in der Körperschaftssteuer betreffen. Wenn man sich schöne Analysen sich anguckt, dann sieht man, dass die CDU-Entlastungsforderungen vor allen Dingen auch den Mittelstand betreffen und ein bisschen auch so die höchste Einnahme oder höchste Meridianeinkommen allerdings jetzt eher so im Mittelfeld sich befindet. Was dabei ganz interessant ist, dass es im Programm selber keine Art von Gegenfinanzierung gibt. Das finde ich ganz interessant mal zu nennen. Sieht man nicht im Programm keinster Form. Im Gegenteil, es wird gesagt, man bleibt an der Schuldenbremse. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, vor dem dann auch die CDU gleich inhaltlich stehen wird. Und ihr könnt gleich. Dann nochmal zum Thema Migration. Und ich glaube, das ist das, was wir noch betonen müssen, weil wir haben ja gesagt, es findet so ein Rechtsruck statt, auch innerhalb der CDU. Das sieht man auch im Programm. Es gab heute nochmal so eine schöne Zusammenfassung von so einer Quelle, die nennt sich Merz HQ. Habe ich bei Thilo Instagram gesehen. Und da sind diese 5 Kernforderungen, die auch so im Programm stehen, drin. Nämlich erstens Einreiseverbot für alle ohne gültige Einreisedokumente. Zweitens, die Bundespolizei muss Haftbefehle beantragen können, was juristisch nicht geht. Drittens, Ausreisepflichtige schnellstens abschieben. Das erinnert an Trump. Viertens, Abschiebungen müssen täglich stattfinden. Das ist auch so... Und fünftens, unbefristeter Ausreisearrest muss möglich werden. Und genauso liest sich auch im Programm. Und das ganze Münster, war ich richtig geschockt, auf Seite 41 im Parteiprogramm oder Wahlprogramm, da steht drin, wir wollen den subsidiären Schutz auf europäischer Ebene abschaffen. Nicht ohne Grund sagt also Pro Asyl, sie sehen eine Radikalisierung in der Asylpolitik. Und die Folgen davon sehen wir dann im Erfolgen der AfD. Das war so ein bisschen noch meine Tendenz. Ich habe mir die Programme bei allen Parteien so ein bisschen angeguckt. TM, du kannst mal kurz reagieren und dann darf Albrecht, der wartet ja schon. Robert, RB, du kannst auch gerne.
Und deswegen habe ich diesen Meldebutton gerade noch ganz schnell gedrückt, weil ich wusste, dass RB sich richtig ärgern würde.
Ich dachte, wir haben uns darauf geeinigt, dass so melden in dem Moment auch okay wäre durch Augenkontakt. Aber gut, danke,
merke ich mir. Das wird alles zurückkommen, ich weiß. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Maurice Höfgen, der bei uns schon im Podcast zu Gast war, glaube ich, sich sehr intensiv und sehr gut damit beschäftigt und sehr gut das aufklärt auf seinem YouTube-Kanal zum Beispiel. Das schaue ich mir sehr gerne an. Also kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, worauf Herr Kabisch auch gerade angespielt hatte, nach dem Ampel-Aus und nach der Ankündigung von Neuwahlen und so, hat Robert Habeck eine Rede im Bundestag gehalten, die auch schon so in wahlkampfmäßig überging, wo er sich erst eigene Fehler eingestanden hat und dann ziemlich genau, ziemlich gut aufgezeigt hat, wie wenig gegenfinanziert eigentlich dieses CDU-Wahlprogramm ist, wo das Geld herkommen soll. Ich meine, man hat zwar die schwarze Null gehalten und das Land kaputt gespart in den Jahren davor, aber da musste man auch noch keine 2 respektive mehr Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben ausgeben. Und das will man ja jetzt und muss man auch. Deswegen stellt sich schon die Frage, wie das eigentlich gegenfinanziert sein soll.
Wenn ich noch kurz darauf eingehen darf.
Klar, mach.
Ich habe in den letzten Tagen eine sehr schöne Übersicht an den tatsächlichen Entlastungsplänen für die einzelnen Einkommensbereiche der Bürgerschaft gesehen, je nach den einzelnen Parteiprogramm. Und tatsächlich ist es so, was ich wahrgenommen habe, ist, dass klar, die CDU würde auch geringere Einkommen, also so Durchschnittseinkommen, halt Mittelschicht, entlasten. Aber mein Eindruck war trotzdem, dass sie eben im Endeffekt wieder die Höchstverdiensten dann entlastet. Also ähnlich der FDP, ähnlich der AfD auch wieder, also die Wirtschaftsliberale Deutschlands. Das finde ich, sehe ich halt als problematisch an. Ja, weil, wie gesagt, irgendwie müssen wir es ja finanzieren. Und das finde ich auch ein bisschen traurig, in Anführungszeichen, dass man sehen kann, dass die Linke, die natürlich utopisch denkt, indem sie sehr viel Sachen an Geld, also an Sozialleistungen eben rausgibt, ohne wirklich viel Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen, außer eben Erbschaftssteuer, etc., bla bla bla, dass selbst die mehr Plan hat, wie sie Geld reinkriegt, indem sie dann eben die Höchstverdiensten mehr besteuert. Sehe ich als ein bisschen problematisch an, dass die CDU da so fernab von der Welt lebt irgendwie und damit im Endeffekt nur klassischen Wahlkampf und leere Forderungen eben verfolgt. Das finde ich ist halt das Einfache, was man als Opposition machen kann. Man kann sagen, wir machen es besser und dann bringt ihr halt fast 30% in den Umfragen, was halt komisch ist, aber so funktioniert leider Politik, glaube ich.
Ich glaube, komisch ist es nicht, weil natürlich, wenn du enttäuscht bist mit der Ampel und wir haben die Umfragewerte alle gesehen, zu Recht oder zu Unrecht, aber kann man gerne diskutieren in Teilen, dann ist natürlich die erste demokratische Alternative, auch für viele, die irgendwie da waren, logischerweise die CDU. Nur ganz kurz nochmal zum Quantifizieren, also bei der Gruppe der Bruttojahreseinkommen 180.000 ist die höchste Entlastung tatsächlich, allerdings nicht so hoch wie bei anderen Parteien, mit so knapp 5.000 Euro. Und dann sinkt es, und ich sag mal so, der Durchschnittsverdiener, also 60.000 Euro Bruttojahreseinkommen wird so als Durchschnitt oder Median angenommen, da ist die Entlastung irgendwas so um 1.000 Euro. Nur mal, um das zu quantifizieren, es ist so tatsächlich eher eine Wirtschaftsförderung. Das war ja auch ein bisschen diese Richtung, dass es Made in Germany...
Vor allem eher eine Belastung eigentlich.
Ja, Made in Germany also, 2.0. Naja, offiziell ist es, also laut dieser Rechnung vom IFO ist das keine Belastung. Belasten tun tatsächlich nur, da kommen wir dazu, die FDP, die belastet die geringste Gruppe am stärksten, hat die schwächere Dienste. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. So, Albrecht, du hast lange genug gewartet, bestimmt auch vielen notiert. Hol uns mal ab, wie ist deine Sicht? Du musst dich nur ganz kurz wieder entmuten. Ich musste dich muten, damit wir nicht alles Geraschel mitkriegen. Albrecht, du musst dich noch ärgern. Okay,
ja, ja, ich bin dabei. Also, ja, ich kann natürlich vielem von dem, was ihr jetzt in großer Sorge, ich mache es mal ein bisschen polemisch, ich bin ja fast gezwungen, den Advocatus Diaboli hier die Runde durchzuspielen. Hans kann dann ganz gelassen in alter Manier abrunden. Ich kenne das Spiel und dann wird dann gewissermaßen summa summarum in kluger Weise der Geist über uns ausgeschüttet. Ich komme ja hier nicht umhin, nach all eurer Besorgnis jetzt mal das Ding anders aufzuzäumen. Also, ich sag's mal polemisch, Scheiße zu finden, Friedrich Merz Scheiße zu finden, ist noch keine politische Position, um es mal deutlich zu sagen. Das ist die Verständigung darauf, ist der Mann uns unangenehm. Für mich ist die spannende Frage, und das finde ich reizvoll an dieser gegenwärtigen Situation, auch an dem, was gegenwärtig passiert, was sind eigentlich die Prioritäten, die uns in diesem Wahlkampf zuallererst interessieren müssen, um es deutlich zu sagen. Wovor habt ihr oder sollten wir alle besonders große Angst, wovor sollten wir große Sorgen haben? Das ist das, was ja auch Hans evoziert hat. Wir sind quasi in 4 Jahren im Faschismus. Da bin ich mal jetzt pointiert. So, naja, klar hast du das gesagt, Hans. Das ist die letzte Wahl sinngemäß. Danach steht die AfD vor der Tür und dann rappelt. So, das ist ein bisschen die Position. Die Grundfrage ist ja, man könnte es ja jetzt schon auf die Spitze treiben. Und ich sage mal deutlich, was uns in wenigen Wochen beschert sein wird. Wir werden am 23. Februar das erste Mal in diesem Land eine konservative Mehrheit haben, aller Voraussicht nach. Es wird schon mit dem 23. Februar eine Position in Teilen der Rechten auf dem östlichen Segment, sage ich mal, sogar sehr deutlich geben, bei den Teilen auch der CDU Ost, die Frage, und übrigens auch im medialen Spektrum, es wird die NZZ, die ihr kennt, eine sehr konservative Zeitung aus dem, früher mal sehr anerkannt, mittlerweile sehr rechts aus der Schweiz, wird sagen, guckt euch doch mal an, was ihr habt. Ihr habt jetzt ungefähr 27, ich sag mal, ich bin mal ganz zurückhaltend, wenn nämlich die CDU nicht über 30% käme, wäre das ein GAU, sage ich mal deutlich. Übrigens, die 30%, die Merz auf sich zieht, sind ja immer noch recht viel, um es mal deutlich zu sagen, was seine Sympathiewerte anbelangt. Es wird übrigens auch nicht, das sei in Richtung TM gesagt, es wird ja nicht primär nur nach Person gewählt. Es wird, da hat Merz durchaus recht, er stellt momentan sehr darauf ab, dass die Partei momentan, und das ist nun mal gegenwärtig die Union, dass der Union ersichtlich in weiten Teilen mehr Kompetenz eingeräumt wird, als, um es auch mal sehr polemisch zu sagen, 3 Ampelparteien, die alle kläglich versagt haben, um es deutlich zu machen. Das Dilemma und die Entschiedenheit dieser Wahl besteht darin, dass wir es mit 3 Ampelparteien zu tun haben, bei denen die Spitzenkandidaten antreten, die genau die Wahl, die letzten 3 Jahre fundamental vergeigt haben, um es mal klar zu sagen. Das heißt, auch der Führungsanspruch, den Olaf Scholz noch vor 3 Jahren gegen 2 krachend gescheiterte Konkurrenten, wer sagte das so schön, war das RB oder HS, der Lachbub, man würde lieber den Lachbub Laschet haben. Nun gut, Laschet hat damals bewiesen, dass er für Führung in diesen harten Zeiten wohl nicht so geeignet ist. Und ich gebe auch zu bedenken, dass die Führungsfrage gegen einen Donald Trump in den nächsten 3 oder 4 Jahren nicht unbedingt den rheinischen Lachbub verlangt, sondern vielleicht einen Mann, der auf der internationalen Bühne ernst genommen wird. Also, um es deutlich zu machen, das wird eine Frage sein, die viele in der Bevölkerung interessiert. Und vor dem Hintergrund ist es eben so, damals wurde Scholz dieser Vorsprung noch eingeräumt, dieses ist weg. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass noch einmal einer von diesen 3, so sehr sie vielleicht sogar mit Habeck nette Sympathiewerte haben, aber Robert Habeck, ein sehr sympathischer Weltenerklärer, Weltenüberflieger, wenn er nicht recht erklären kann, wie er es meint, Sozialabgaben beziehen zu müssen auf Kapitalerträge, was ja durchaus vernünftig ist, aber nicht deutlich sagt, wie es vonstatten geht, dann ist ein erheblicher Teil der Wahlbevölkerung der Meinung, schön, dass er uns die Welt erklärt, aber wählen werde ich ihn trotzdem nicht. Das ist der Punkt, warum, glaube ich, alle 3 Ampelparteien nicht die allergrößten Chancen haben. Aber worauf kommt es an? Es wird, glaube ich, darauf ankommen, haben wir es nochmal, um sehr deutlich zu sagen, mit Konservativen in diesem Lande, denn Friedrich Merz wird der nächste Kanzler werden, der mag uns sympathisch sein oder unsympathisch, wahrscheinlich finden wir ihn zum Teil, wir vielleicht noch viel mehr als jetzt ich, reaktionär. Die große Frage aber ist, wird das ein Mann der CDU sein, der ähnlich wie die ÖVP in Österreich geneigt ist, bei erster Gelegenheit als sogenannte halbloyale Demokraten, so kann man das nennen, mit Lewitzki und Ziblatt, den großen Politikwissenschaftlern, nämlich nur Demokraten, die sofort beim ersten Wind umkippen und ersichtlich jetzt Herrn Kickl zum Volkskanzler machen? Oder haben wir bei Merz noch eine gewisse Sicherheit, und die habe ich momentan noch, dass er gegen den Wind nicht mit der AfD koalieren wird. Das ist eine recht erhebliche Frage. Das heißt, bei aller Kritik, auch bei euch jetzt wieder so schön vorgebracht, du hast es so schön gesagt, Pierre, wenn man die Migration thematisiert, dann spielt man der AfD in die Hände. So, um es mal auf den Punkt zu bringen, die Migration thematisiert sich momentan leider von selbst. Das ist leider das Problem. Du wirst kaum in der Lage sein, nach Ereignissen wie in Magdeburg und wie in Aschaffenburg nicht über Migration zu reden. Das heißt nicht, sage ich sehr deutlich, dass ich es sehr klug finde, wie Herr Söder gegenwärtig und übrigens auch Herr Merz, wie sie dann darüber sprechen. Also, wenn Herr Söder im fast populistischen Jargon es reicht, heute ausstößt, dann könnte sich das die AfD in der Tat fast über ihre Plakate kleben und sagen, das sagen wir seit 10 Jahren. Und es tut sich trotzdem nichts. Das hat übrigens Söder selbst heute Expressesverbes fast auch gesagt. Er hat mich gesagt, das ist die Konsequenz einer langen Linie von Politik, womit er eigentlich genau gesagt hat, dafür ist Frau Merkel zuständig, wir waren immer dagegen. Das wird aber die AfD-Wählerinnen und Wähler nicht dazu überzeugen, unbedingt den CDU-Mann Merz zu wählen. Also damit gebe ich dir in dem Punkt recht. Es kommt sehr darauf an, wie man es bespielt und ob Merz es klug macht, wenn er sagt, wir lassen ab dem, das ist ja heute so ein ganz großes Versprechen, wir lassen ab dem 23. Februar niemanden mehr rein, der illegal reinkommt. Im Wissen darum, dass es vielleicht sowieso nicht geht, vielleicht auch völkerrechtlich problematisch. Das ist alles die Frage, ob es sehr klug ist. Aber es kommt auch eine konservative Partei leider nicht drum herum, dieses Thema Migration sehr ernst zu nehmen und eins auch sehr deutlich zu sagen. Ich glaube, sehr ernst zu nehmen, dass ein erheblicher Teil in der Bevölkerung mehr Kontrolle dieses Themas will. Das muss euch oder wem auch immer nicht als liberal erscheinen, aber ich glaube, das ist etwas, was momentan ein großer Teil der Bevölkerung, übrigens auch nicht unerhebliche Teile der migrantischen Bevölkerung, um es klar zu sagen. So, das ist erst der erste Punkt. Das heißt, wir müssen uns eher fragen, und das ist mein Punkt, mein zentraler Punkt, ist der Merz in den zentralen Punkten, die mich und uns vielleicht auch interessieren sollten, einer, der vielleicht eben noch sogar akzeptabel ist, das heißt noch lange nicht, dass wir ihn wählen müssen, aber mal konkret auf die Frage bezogen, was kommt am 23. Februar auf uns zu? Da habe ich heute eben interessanterweise bei seiner europapolitischen Rede ziemlich vieles gehört, was mir nicht so unsympathisch ist, um es klar zu sagen. Vielleicht sogar manchmal sympathischer als das, was andere Parteien sagen. Also konkret, um es mal deutlich zu machen, wenn Olaf Scholz gegenwärtig einen Wahlkampf auf dem Rücken der Ukraine spielt und aus und betreibt, wenn er sagt, die 3 Milliarden, die die Ukraine meines Erachtens flehentlich braucht, die einen Kampf für Europa kämpft und 3 Milliarden ihr nicht zugestanden werden, weil Scholz damit Wahlkampf macht, indem er sagt, das können wir nur machen, wenn die Schuldenbremse fällt. Was natürlich momentan gegenwärtig, übrigens wird er das nach der Wahl sofort machen, da hat Merz sich schon viel beweglicher gezeigt. Da sage ich euch, das Erste, was in der Koalition fällt, ist die Schuldenbremse, weil er auch ganz genau weiß, die Kosten, die wir in den nächsten Jahren zu tragen haben, das ist ohne Schuldenbremse überhaupt nicht zu machen. Gegenwärtig sieht er übrigens wie die Grünen, wie die FDP überhaupt keine Veranlassung, diese Schuldenbremse zu fallen zu lassen, aber die SPD betreibt darüber einen Wahlkampf gegen einen Friedrich Merz, der meinem Eindruck nach in der Frage der Unterstützung der Ukraine und dessen, was ich ziemlich essentiell finde, mir durchaus, sage ich unverhohlen, ziemlich sympathischer ist als beispielsweise eine SPD, die in dem Punkt jetzt, weil Scholz kaum mehr Munition hat, den Wahlkampf auf dem Rücken der Ukraine betreibt. Das finde ich ziemlich fatal. Ich habe heute in der Rede von Merz auch in seiner klaren Gegenüberstellung Verteidigung eines westlichen Modells, übrigens interessanterweise sogar, auch durchaus mit ökologischem Anspruch. Er hat deutlich, das war interessant, es gab eine ganz große Leerstelle, darauf komme ich gleich, aber er hat klar die Welt unterschieden, hat gesagt, es gibt ein westlich-demokratisches Modell, das es zu verteidigen gilt gegen eine neue totalitäre Achse. Er hat natürlich eine große, am Anfang Leerstelle gehabt, die hat er so radikal und haarscharf nicht angesprochen. Das sind die Vereinigten Staaten. Er hat nicht klar gesagt, was ist eigentlich mittlerweile das Amerika Donald Trumps? Steht das überhaupt noch im demokratischen Lager? Ist das nicht mit den Äußerungen von Trump zum Teil jedenfalls versucht, auch nicht mehr dort zu stehen? Aber er hat klar gemacht, und das ist etwas, was ich auch absolut richtig finde, er hat klar gemacht, gerade weil Trump so gefährlich für ein Modell Westen auftritt, was offensichtlich wenig zu tun hat in der Vorstellung von Trump, wo es ja darum geht, sogar möglicherweise Bodengewinne zu machen, vielleicht sogar neoimperialistisch, wir haben es gehört, in Sachen Grönland, in Sachen Panama etc., ja, Regionen zu reklamieren, sicherlich zuerst mal rhetorisch, aber es steckt dahinter schon der Anspruch, ich werde mir Machträume erschließen, wie es eigentlich mit klassischen demokratischen Zuständen wenig zu tun hat. Da hat Merz sehr klar gemacht, dass es darauf ankommt, ein anderes starkes Europa dem entgegenzusetzen. Das ist etwas, was ich erstmal aus unserer Sicht nicht nur unangenehm finde, worauf er natürlich nicht eingegangen ist, da war viel Versprechen dahinter, er ist nicht darauf eingegangen, wie man das in einem Europa macht, und das wird dann nicht leicht sein, bei dem einem Orban mittlerweile ein Kickel und viele andere, übrigens kritisch auch gleich eingewandt, Leute, mit denen sich vor wenigen Jahren noch die CSU vor allem in Bayern gerne gezeigt hat. Die CSU hat Herrn Orban noch eingeladen mit Herrn Kickel das nicht, aber mit anderen, mit der ÖVP natürlich. Das heißt, diese Frage ist nicht beantwortet. Aber im Kern will ich damit sagen, der Ansatz von Merz zu sagen, wir brauchen ein selbstbewusstes Europa als Antwort auf einen dem Westen, wie wir ihn kennen, wie wir ihn definieren, auch übrigens in ökologischer Hinsicht, nicht sehr verpflichteten Donald Trump, da kann ich durchaus erstmal mitgehen. Und das ist interessanterweise so, wir haben eben da eine ganz andere Koalition, das sei auch gegen zu euch gesagt, da stehen interessanterweise die Grünen in Teilen weit näher bei Friedrich Merz in der Verteidigung dessen, was Westen sein soll, ist sogar noch viel ironischer, während Robert Habeck schon sagt, wir brauchen 3,5% Rüstungsausgaben, sagt Friedrich Merz ganz zurückhaltend, weil er übrigens auch Angst hat, von Olaf Scholz vor sich hergetrieben zu werden, als der Kanzler der Eskalation, sagt er, nein, nein, wir bleiben erstmal bei den 2%, das ist schon teuer genug und wir sehen erstmal zu, dass wir das, was wir gegenwärtig an schlechter Verwaltung haben, was wir gegenwärtig nicht organisiert haben, dass wir das in Europa konsolidieren und damit versuchen, stärker zu werden. Punkt, letzter Satz. Das ist mir gegenwärtig eine ganz, ganz wichtige Position, um erstmal deutlich zu machen, das heißt nicht, dass ich ihn je wählen werde, aber diese Union, darauf kommt es mir an, ist weit entfernt, und das ist das für mich Entscheidende, weit noch jedenfalls gegenwärtig entfernt, eine ÖVP, wie in Österreich zu werden, oder eine Partei, die umkippt. Und bisher, sage ich euch ganz ehrlich, sehe ich in Merz diesen Kandidaten nicht. Ich habe keine Anhaltspunkte, dass er einem Druck, den es in Teilen der Union, der CDU, schon nach dieser Wahl geben könnte, aber spätestens 2029 geben wird. Darauf bin ich ziemlich sicher. Einen Teil, der sagt, okay, dann lasst uns das mit der AfD versuchen. Das sehe ich bei Merz gegenwärtig nicht. Und das ist für mich mit der entscheidendste Punkt, bei dem ich sage, aha, da ist noch einer, der in einer klassischen transatlantisch-westlichen Tradition denkt und sagt, okay, wir halten sogar, jetzt sehr stark gemacht, ein europäisches Modell in der Tradition von Adenauer, Kohl und Merkel. Da ist es sogar gar nicht weit von Merkel entfernt. Das halten wir gegen einen abirrenden amerikanischen Weg und versuchen dort etwas geltend zu machen. Das also ein Stück weit, ein bisschen nur zur Beruhigung, vielleicht jenseits der Tatsache, dass einem Herr Merz in manchem nicht nur gefallen muss.
Die letzten Sätze, Albrecht, von dir sind fast wie die von RW. Ein Satz, ein Konzert. Herzlichen Dank. In vielen Punkten, glaube ich, wollen wir dir gar nicht widersprechen. Und da hast du viele gute Punkte gebracht. Ich will nur zwei Sachen nochmal ganz kurz, würde ich mich Hans' Position noch interessieren, nochmal kurz darstellen. Also ich glaube erstens, du hast darauf verwiesen, dass natürlich in der AfD es in der CDU entsprechende Gruppen gibt, die sich da schon mehr vorstellen könnten mit der AfD, da bin ich völlig bei dir. Ich sehe trotzdem so ein paar Schwierigkeiten. Also erstens, du hast diese Personensache angesprochen. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass es gerade bei, wenn man so die Wahlentscheidung sich anschaut, dass die Wahl für oder gegen Merz so stark von der Frage abhängt, wie stark kann der ein Land führen. Also das, glaube ich, spielt natürlich einen Faktor bei bestimmten Wählergruppen. Wenn ich mir so die Wahlumfragen angucke, ist das aber nicht so der entscheidendste Faktor für viele Menschen, sondern da ist es ein Elitärer, der eben aus einem elitären Kreis kommt und wirklich nichts irgendwie Bürgerliches verkörpert. Aber das nur so nebenbei. Zum Thema Migration nur ganz kurz. Du hast natürlich recht, dass es thematisiert werden muss. Das ist ein bisschen das Spannungsverhältnis, in dem man steht, weil es eben das zweitwichtigste Thema an Wahlumfragen ist. Wenn man sich aber wieder mit der Forschung beschäftigt, wir haben Rechtspopulismus ja schon gesprochen, auch mit Medienwirkungsforschung, dann sagt die ziemlich einheitlich, wenn die Antwort auf diese Fragen die Antworten sind, die die AfD bietet, dann dreht man sich halt im Kreis. Und dann, das ist das Problem. Und dann dient man quasi denen, denen man eigentlich nicht dienen möchte. Und der letzte Punkt, weil du gesprochen hattest über EU und Klima, ich will auch da nur aufs Parteiprogramm, auf dieses Programm verweisen für die Wahl. Das ist bei EU äußerst schwach und bei Klima, darüber reden wir lieber gar nicht. Also da ist nirgendwo eine eindeutige Forderung drin, erneuerbare Energien einzusetzen. Da steht zwar jetzt nirgendwo, wir müssen alle Windräder abreißen, was er ja sinngemäß mal gesagt hat, zwar in so einer Laune, aber trotzdem. Aber da ist eine sehr, sehr, wie ich finde, schwierige Haltung, die sehr FDP-nah ist, was so, ja, wir brauchen halt Freiheit des Marktes und der Markt wird schon regeln und wir setzen auf CO2-Emissionshandel und dann ist die Welt zufrieden. Das wird schwierig werden, das nur so nebenbei. Aber Hans, mich würde noch deine Position interessieren und dann würden wir so langsam überswitchen, sonst machen wir hier Overnight-Aufnahmen.
Von mir aus gern, ich habe Zeit. Eine Bemerkung zu Albrecht. Also ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich nicht gesagt habe, 29 bei der nächsten Bundestagswahl stehe der Faschismus vor der Tür. Aber falls Albrecht von Lucke keinen Doppelgänger hat, dann meine ich, vor nicht mal 24 Stunden ihn in einer Diskussion erlebt zu haben, wo er die These vertrat, dass wenn die nächste Bundesregierung nicht liefert, Politik macht, wo die Sorgen der Menschen, die sich jetzt auch schon in einer wachsenden Zustimmung zur AfD artikulieren. Wenn die nicht angegangen werden, dann würde man 29 ein Wahlergebnis zu erwarten haben, nachdem eine Regierungsbildung ohne AfD kaum noch möglich wäre. Das war die Position, die ich gestern Abend von einem Menschen, der Albrecht von Lucke hieß und auch so aussah und so sprach, meine gehört zu haben. Und das ist die Position, die in dem Punkt auch meine wäre. So, jetzt zu CDU, Merz und so weiter. In demokratischen Gesellschaften sind Parteien angewiesen auf die Legitimation durchs Wahlvolk. Und deswegen sind sie in der Bredouille, dass sie auf der einen Seite ein Stück weit aufnehmen müssen, was sie erkennen bei Menschen, bei Wählern, was die besorgt und umtreibt, wovor sie Angst haben. Und gleichzeitig müssen sie ein Angebot machen für Politik, das sagt, so wollen wir euch da rausführen. Meine Sorge ist, und das sehe ich noch nicht so richtig, wo die CDU, das gilt für die anderen Parteien im Grunde in ähnlicher Weise, tatsächlich ein Angebot macht. Die Migration, das Thema Migration ist natürlich eins, was in den Umfragen ziemlich weit vorne steht, aber eigentlich ist das ein Stellvertreterthema. Migration ist eine Chiffre, ist auch ein Stück weit ein Sündenbock für etwas, was ich mal nennen würde, eine großflächige kollektive Unsicherheit, Verunsicherung bei vielen Menschen, bei Bevölkerungsmehrheiten, gerade in den westlichen Wohlstandsgesellschaften. Das fing an von Take Back Control im Brexit, das war dann Trump 1 und jetzt Trump 2, das ist Orban in Ungarn. Der Populismus ist eine Reaktion auf Ängste, auf Unsicherheit, auf den Verlust einer gefühlten Sicherheit. Und da wird dann geguckt, ja, wer ist denn verantwortlich dafür, dass wir die Dinge nicht mehr im Griff haben? Und dann landet man relativ schnell bei denen, die als allererste, als fremd, als nicht zu uns gehörig, als Gefahr identifiziert werden können. Und das sind dann eben Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen. Das knüpft an aktuell an, ich habe ja noch die NPD seinerzeit in den 70er Jahren, in ihrer 60er, 70er Jahren, als sie ihre große Zeit hatten, da war der Slogan, das Boot ist voll. Ja, das Boot ist voll. Und wenn ein Boot, ein Rettungsboot voll ist, dann muss man diejenigen über Bord schmeißen, die da nicht reingehören, die das Boot überladen. Und das ist eine angstgetriebene Unsicherheitsreaktion. Und die, finde ich, steckt ein Stück weit auch hinter der Bedeutung, die das Migrationsthema hat. Ich würde mir also wünschen, dass wer auch immer die nächste Regierung stellt, dass sie ein Angebot machen kann, wie bewältigen wir die Herausforderungen, die eine globale Welt und eine multipolare Welt, die in immer höherer Geschwindigkeit Interessen und Konflikte aufeinandertreffen lässt, wie kommen wir da, wie navigieren wir da halbwegs sicher durch? Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir eben nicht nachdem die Ampel es nicht gewuppt hat, nachdem davor die Große Koalition es in Wahrheit auch nicht geschafft hat, wenn wir jetzt nochmal eine möglicherweise dann wieder große, sogenannte Große Koalition erleben und die rudert sich dann auch nur irgendwie durch, dann befürchte ich tatsächlich, dass wir 29 ein Wahlergebnis haben werden, in dem die Frustration darüber, dass die etablierten Parteien keine Lösungen anzubieten haben gegen den Kontrollverlust, gegen die Ängste, dass die sich dann eben vor allem auf der Rechten etabliert. Und das ist meine Sorge, das sehe ich bei der CDU noch nicht hinreichend, dass sie da ein Führungsangebot im guten Sinne machen kann.
Danke, Hans. Albrecht, möchtest du noch mal kurz Bezug nehmen? Ich weiß, das ist schwer bei dir mit der Kürze, aber mach das gerne, aber versuch dich gut zu halten, damit wir doch irgendwie einer Partei wenigstens tangieren.
Ja, wir wollen das ja alles machen, aber das ist ja wirklich das ist aber der Kern. Wir haben jetzt mit der Union nicht unwahrscheinlicherweise haben wir es ja mit dem zukünftigen Kanzler und vielleicht nicht mit der unwichtigsten Partei zu tun. Also deswegen direkt zu Hans. Ja, freue mich ja riesig, Hans, dass du auch meinen kleinen Auftritt bei Maischberger offensichtlich verfolgt hast. Natürlich, da hast du vollkommen recht und da habe ich dich vielleicht dramatisierend falsch interpretiert. Bin natürlich ganz bei dem gestrigen Lucke, der da als mein Doppelgänger bei Maischberger aufgetreten ist, denn der ist nach wie vor ein und derselbe. Da war meine These, und die hast du wunderbar natürlich fast besser, als ich es hier könnte, wiedergegeben. Natürlich, ich mache es noch deutlicher, der Kern wird der sein, dass wenn diese nächste Regierung, bei der ich ehrlich gesagt mittlerweile nur hoffen kann, dass es eine Zweierkoalition wird, ich sage es ganz ehrlich, ich hätte mir nicht für möglich gehalten, dass ich tatsächlich fast der Meinung bin, ohne eine große Koalition, die wir jetzt wieder fast, ich noch pointierter gesagt, gerade nicht unbedingt ersehnen müssen, aber die wahrscheinlich die einzige ist, die, weil übrigens auch Schwarz-Grün von Anfang an unter derartigem harten Beschuss stehen würde, nach dem Wahnsinn eines Markus Söder, der mit seiner Ausstiegsritis die Grünen derartig verhetzt, verteufelt, dass sie quasi so eine Angriffsfläche böte. Alles momentan außer einer großen Koalition, so leid ich es mir tut, wird wahrscheinlich kaum überhaupt nur in der Lage sein, eine gewisse Ruhe, Sicherheit gegen dieses Gefühl der großen Disruption, der großen Verunsicherung, die wir gegenwärtig im Lande haben und die übrigens leider die Ampel maßgeblich mitbetrieben hat. Klar, kann man wieder sagen, vor allem die FDP in der Ampel, wissen wir alles. Das ist gegenwärtig die Lage. Und wenn es dann diese Koalition, das wird für mich die große Frage sein, die am 23. vielleicht noch einmal als kleine große Koalition, ist ja die kleinste überhaupt, die man sich fast vorstellen kann. Die große müssen wir uns immer überlegen, in den 60er Jahren bei über 90% gestartet. Jetzt ist sie froh, wenn sie 47% bringt, um dann regieren zu können, also 47% der Stimmen, dann hätte sie die Mehrheit. Wenn das noch reicht, dann ist es natürlich genau, wie Hans es anspricht, dann muss sie in den nächsten 4 Jahren liefern und sich nicht gegenseitig weiter kannibalisieren, was momentan fatalerweise übrigens gerade über die Migrationsthematik, das ist das Kernproblem dieser Migrationsproblematik, die anderen Parteien, die AfD steht an der Seitenlinie und lacht sich einen Ast gegenwärtig, um es deutlich zu sagen. Das schwarze Peterspiel, was gegenwärtig CDU, CSU und SPD betrieben, gerade am Falle von Aschaffenburg. Die einen sagen, das ist eure bayerische Polizei, die versagt hat. Die anderen sagen, euer BAMF, Bundesamt für Migration und Flucht hat versagt. Das heißt, der schwarze Peter, entweder SPD oder CDU, CSU, da steht die AfD natürlich nur an der Seite und lacht sich ein. Das ist die Dramatik. Wenn das in den nächsten 4 Jahren weitergeht, wie wir es 3 Jahre mit der Ampel erlebt haben, dann wird die AfD natürlich der große Nutznießer sein und wahrscheinlich 2029 der Zug der Konservativen zu sagen, jetzt nehmen wir sie in die Regierung so groß, dass sie mitreden. Da bin ich ganz bei dir, Hans. Ich hatte den Eindruck, du warst schon einen Schritt weiter und warst gewissermaßen bei der Söder-Intonation, dann haben wir die Machtübernahme. Das ist nämlich bei der März-Intonation, dann ist quasi das nächste 33. Da würde ich vorwarnen. Das war der Punkt, aber sonst ganz bei dir. Letzter, aber wirklich kurz. Der letzte Punkt. Es ist ja nicht so, Hans, da muss ich dir leider aber sehr widersprechen. Und auch euch insgesamt. Es ist ja nicht nur so, Hans, dass wir es gegenwärtig mit einem völlig ansatz- oder grundlosen Populismus, rechtspopulistischer Projektions, nenne ich es mal, projektiver Art zu tun hätten. Sondern am Beispiel von Aschaffenburg, ich könnte Magdeburg auch nennen, aber Aschaffenburg ist es besonders und dramatisch deutlich geworden. Wenn es rechtsradikalen Populisten so einfach gemacht wird, wie hier in diesem Falle, wie übrigens auch in anderen Fällen auch, dass ein Mann, der eigentlich, das muss man sich mal vorstellen, der sogar darum gebeten hatte, nach Afghanistan zurücküberführt zu werden und das von den Behörden nicht geleistet wird, dann ist natürlich fatalerweise die Anfrage, wie kann der Staat derartig versagen, dramatisch da. Und deswegen wird die Antwort, so leid es mir tut, der ich auch früher anderer Ansicht war, die Antwort der Nächsten, das kann uns allen, muss uns nicht menschlich betrachten, humanistisch sein, die Antwort der nächsten 4 Jahre wird, wer auch immer regiert, übrigens selbst die Grünen sagen das längst, es wird eine Politik der harten Kontrolle werden, damit die Rechtsradikalen in diesem Lande nicht ständig Munition kriegen. Das ist leider die Lage. Und ich sage mal ein letztes, jüngstes Beispiel. Wer konnte heute lesen, dass auf dem Fluchtwege über den Osten, also auch über die Flucht über die Ukraine, gezielt Islamisten ins Lande eingewandert sind. Und wir alle wissen, dass Herr Putin längst auf Fluchtbewegungen in Gang setzt, um auf diese Weise Deutschland und den Westen zu unterminieren. Im Zusammenspiel mit Rechtsradikalen, die sich über jedes Attentat freuen, weil es ihnen die Wählerschaft zuspielt, der weiß leider oder muss akzeptieren, dass eine vernünftige Politik der Kontrolle das Einzige ist, was zieht. Dass Söder und Merz überziehen, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber wir werden uns die Welt, auch des Westens, in einer Welt, die immer brutaler wird,
die nicht eine Kontrolle vornimmt, die werden wir uns nicht wünschen, nur wünschen können. Das ist, oder nicht mal wünschen können, weil sie die Rechtsradikalen stärker macht. Das heißt natürlich nicht, letzter Satz, dass nicht ich mir auch weiter eine Welt vorstelle, die ökologisch die Fluchtursachen bekämpft. Also das heißt, versucht nachhaltig zu sein, damit die Menschen nicht alle in die Flucht getrieben werden. Das werden wir wahrscheinlich aber alle dramatischerweise kaum in den nächsten Jahren erleben, schon gar nicht mit einer Regierung Trump, die soeben dem Pariser Klimaabkommen ein Ende gemacht. Das ist die ganze dramatische Situation. Es wird keine Regierung geben, die nicht stärker kontrolliert, andernfalls die Rechtsradikalen bei uns noch stärker werden.
Ja, dann würde ich gleich die Chance nutzen und zum anderen Partner der Großen Koalition übergehen. Wie schon angesprochen worden ist, das ist die wahrscheinlichste Koalition nach der Bundestagswahl, je nachdem, wie viele Parteien es überhaupt ins Parlament schaffen. Also kann ja sein, dass wir ein Vier-Parteien-Parlament haben. Und dementsprechend stellt sich die Frage, also mit den Grünen zu koalieren, ist natürlich nach den Ansagen eines Söders sehr, sehr schwierig. Deswegen stellt sich die Frage, was hat die SPD zu bieten? Wie performt die SPD bisher in diesem Wahlkampf? Und sie hat sich ja entschieden, statt mit Boris Pistorius mit Olaf Scholz in den Wahlkampf zu gehen, was vielleicht auch die richtige Entscheidung ist. Ich glaube trotzdem, dass es inhaltlich nicht sonderlich viel zu bieten hat. Die SPD hat sich sowohl in der letzten Amtszeit, wie ich finde, als auch jetzt im Wahlkampf inhaltlich nicht sonderlich präsent und nicht sonderlich überzeugend gezeigt. Wie Herr Kabe schon ansprach, hat sie den Wahlkampf jetzt vor allem auf Kosten auf dem Rücken der Ukraine geführt. Ganz zum Missfallen vieler anderer Parteien, ganz zum Missfallen der Menschen, die tatsächlich in der Ukraine leben. Und meines Erachtens nach kann die SPD kaum überzeugen, und das zeichnet sich auch in den Umfragen ab, während die Grünen an Stimmen hinzugewinnen, die ja, sage ich mal, politisch relativ nahegelegen sind, und die FDP sich zumindest so zu konsolidieren scheint, dass sie vielleicht noch in einem Überraschungseffekt über 5% springen kann, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist ja noch ein Monat, zeigt die SPD eigentlich einen Abwärtstrend, und der spiegelt sich auch in jeglichen Umfragen wieder, gerade was die Kanzlerpräferenzen angeht, weil Scholz nicht präsent ist und das typische Hanseatische mit zurückhalten und nichts sagen funktioniert nicht. Deswegen fährt Scholz meines Erachtens nach jetzt eine andere Strategie. Aber die geht halt nicht auf, weil das, was er inhaltlich sagt, entweder überholt ist, schon von anderen gesagt worden ist, oder Nonsens, meines Erachtens nach, gerade was jetzt die Ukraine-Hilfen angeht. Also wenn ich so eine Einstellung hege, dass ich Scholz da zustimmen würde, dann würde ich BSW wählen und nicht SPD. Und dementsprechend ist es für mich kein Wunder, dass die Umfragen so stark abnehmen. Ich glaube aber trotzdem, dass die SPD, also sie hat ja schon einige Krisen hinter sich, mit ihrer soliden Wählerbasis, die besteht, irgendwo überleben wird und schon über den 10% bleiben wird und wahrscheinlich auch so 15, 16, 17% machen wird. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, vielleicht von meiner Seite aus. Ich habe mir wieder das Programm angeguckt natürlich. Das ist ja schon mal meine Aufgabe, immer das Programm zu gucken. Und dann erstens natürlich, wenn man sich die reinen Ausgabenwerten anguckt, liegt die SPD da irgendwo, also bei der Entlastungsidee, irgendwo wieder im Mittelfeld, also was um 60 bis 80 Milliarden letztlich, die sie entlasten wollen. Wenn man sich das so im Vergleich anguckt, muss man sagen, ist aber die Höhe der Entlastung bei eigentlich allen Bevölkerungsgruppen mit die geringste. Also das BSW ist noch ein bisschen geringer, die Grünen auf einer gleichen Höhe. Also sie versprechen nicht sonderlich viel. Was sie dagegen machen, ist, dass das relativ zumindest gegengerechnet wird. Also die Einführung der Erbschaftssteuer oder die Verschärfung Vermögensteuerreaktivierung sind so die Maßnahmen, die sie haben. Und da gibt es zwar verschiedene Rechnungen, also die Rechnungen, die das IFO da macht, sind halt Bullshit. Die rechnen mit 5 Milliarden Mehreinnahmen, das ist Quatsch bei der Vermögensteuer. Die wären deutlich höher, aber grundsätzlich muss man sagen, irgendwie versuchen es gegen zu finanzieren und die Schuldenbremse. Was so ein bisschen mein Gefühl dabei ist, also sie haben so zentrale Themen, glaube ich, erkannt. Was sie aber nicht geschafft haben, was ihnen wieder nicht gelingt, ist das, was wir damals nach den Landtagswahlen in Analyse schon mal besprochen hatten, nämlich diese Studie von Linus Westhäuser und Thomas Lux aus Berlin, Klassenbewusstsein und Wahlentscheidung. Die haben letztlich rausgefunden, wenn man so möchte, dass es nicht gelingt, diesen alten klassischen Klassenkampf unten nach oben wieder zu stimulieren, der ja eigentlich wichtig wäre, weil das ja klassischerweise das ist, was die SPD bedient hat. Und in der aktuellen Zeit, wenn wir uns Inflation angucken und Reallohnverluste der Menschen, ja eigentlich auch möglich wäre. Und das gelingt ihnen auch im Programm nicht. Es gelingt ihnen nicht, das klarzustellen. Klar fordern sie Erhöhung des Mindestlohns, was ja eigentlich diese Richtung geht. Aber ich finde genau das, was das müssten sie viel stärker inhaltlich adressieren. Das gelingt ihnen nicht. Und dann bin ich ein bisschen gegenteiliger Meinung als TM, was die Rolle von Olaf Scholz betrifft. Ja, also wahrscheinlich war das jetzt so der Kompromisskandidat. So letztlich muss man es irgendwie sagen, aber eigentlich auch nicht mehr. So, weil klar, logischerweise, jeder hat mit Olaf Scholz Verbindungen aufgrund der Regierungszeit. Und ich bin nicht sicher, ob die jetzt irgendwie ausreichend sind, um quasi als Person zu überzeugen. Und Wahlen werden nun mal, Michigan-Modell, entschieden nach Person und nach Inhalten. Und beides, finde ich, ist nicht so stark, wie man das irgendwie erwarten hätte können. Und vielleicht auch sich erwartet hätte bei einer Partei, die eigentlich ja für so Soziales irgendwie stehen sollte. So ein bisschen so meine
Erinnerung. Vor allem,
ja, bitte.
Entschuldigung, dass ich reingrätsche. Und vor allem, was passiert nach der Wahl? Also Olaf Scholz wird ja nicht nochmal Kanzler, offensichtlich. Das heißt, ich glaube nicht, dass Scholz jetzt einfach so als Juniorpartner in eine Koalition mit der CDU gehen wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Da wird es auch personellere Schaden geben müssen irgendwie. Und da sind wir genau bei der Situation, die Albrecht ja angesprochen hat, die ja Österreich-like irgendwie ist, ne? Wenn man eine Pattsituation hat und nicht weiß, wer mit wem wie koaliert, wer findet dann noch Kompromisse und wer ist für was bereit. Das ist schon eine Frage, die man sich irgendwie stellen muss. Aber von meiner Seite aus, also ich bin da völlig dabei. Ich finde die auch relativ irgendwie profillos, inhaltlich wenig aussagekräftig. Ich finde auch, sie haben in Social Media immer noch nicht gelernt, wie man Social Media richtig verwendet. Da gibt es keine Strategie, keinen richtigen Weg. Und das eigentlich Gute sind vielleicht ihre Wahlplakate, so aus persönlicher Sicht. Die sind zwar jetzt auch nicht eindrucksstark, aber die irgendwie ein bisschen anders mal. Und das war es aber auch. Also für mich wirkt da irgendwie nicht so richtig stark überzeugend, was ich erwartet hätte. Aber vielleicht sieht es ja RB anders.
Also grundsätzlich würde ich zustimmen. Ich finde, die SPD ist irgendwie in diesem Wahlkampf die Partei der Mittelmäßigkeit. Es tut mir leid, JS. Trotz allen persönlichen Sympathien, mal gucken, ob sie es überhaupt hört. Aber ich finde, die SPD ist wirklich ein bisschen in die Belanglosigkeit gerutscht. Und ich meine, irgendwie macht es Sinn, eben wegen den schon angeführten Punkten von Herr Kabisch. Ich mache mal das, was ich sonst im Unterricht mache, nicht. Also alles einfach nur wiederholen. Ich finde, dass insbesondere die Wahlplakate, die Herr Kabisch angesprochen hat, ich finde die eigentlich gar nicht mal so gut. Bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, es passt nicht zu der SPD wirklich, diese, was ich jetzt mitbekommen habe, diese, sie haben einfach nur die Deutschlandflagge in den Hintergrund gepackt und Scholz als eisernen Patrioten dargestellt. Und ich finde, das passt einfach nicht dazu. Ich finde, eigentlich, da fehlt die rote Farbe grundsätzlich erstmal, wenn man einfach anstatt Olaf Scholz Alice Weidel hinstellen würde, sofort super AfD-Wahlplakat. Patriotismus, vielleicht sogar Nationalismus. Aber ich finde, es passt einfach nicht zu Olaf Scholz. Und insgesamt zu der SPD einfach nicht. Ich finde einfach irgendwie, der Charakter ist weg. Klar, man hat sich angepasst der Führungsrolle, die man eben in der Koalition eigentlich hätte haben sollen. Dort ist man schon in die Belanglosigkeit gerutscht, weil man sich von der FDP alles diktieren lassen hat. Und wenn man dann im Nachhinein feststellt, ja, vielleicht hätte ich früher schon die FDP rausschmeißen sollen aus der Koalition und Neuwahlen ermöglichen sollen, dann funktioniert das einfach nicht. Ich finde, es ist halt problematisch, dass die SPD als eigentlich wichtige Partei in der Geschichte Deutschlands irgendwie so in die Belanglosigkeit rutscht, weil sie einfach keinen Plan haben, was sie wirklich machen wollen. Und auch einfach opportunistisch sind.
Halten wir es fest, die SPD ist hier nicht nur wegen meiner Tasse der BVB Deutschlands, ja. Auch der rutscht in die Belanglosigkeit. Ja. Übrigens noch eine kurze Ergänzung. Ich meine übrigens die Wahlplakate der Direktkandidaten. Die haben ja immer diesen QR-Code, den sie quasi festhalten. Und wenn man den dann mal scannt, das finde ich eigentlich jetzt eine ganz smarte Geschichte. Da sind da hinten so ein paar Social-Media-Angebote, die sie machen. Also es ist nicht einfach nur, wir haben das Thema, sondern es ist anders präsentiert. Weiß nicht, ob das jeden so abholt. Also wahrscheinlich die Ü60 holt es jetzt nicht unbedingt ab, weil die fragen sich, was ist das für ein komischer Code, der da ist. Was für ein Pixelbild. Aber ich finde es mal einen anderen Ansatz, sagen wir mal so. Das kann man jetzt
positiv vielleicht finden. Vielleicht okay. Noch eine Sache, gerne. Die ich klarstellen sollte, falls unser, wie er selber gesagt hat, größter Fan aller Zeiten zuhören sollte. Grundsätzlich, ich finde, wenn die SPD mehr so wäre wie die Jugendorganisation, irgendwie frecher, mehr sozialistisch, dann fände ich, wäre die SPD wieder besser. Aber in der Form, wie sie jetzt momentan existiert, finde ich es kritisch. Dementsprechend, klar ist die Rolle von der Jugendorganisation, frischen Wind reinzubringen, rebellisch zu sein, aber trotzdem, irgendwie passt es einfach mehr zu der SPD als das, was es jetzt gerade ist.
Wobei man auch da sagen muss, Herr S., du kannst gleich, dass natürlich bei der letzten Wahl so viele Users wie noch nie eingezogen sind. Ne? Ich glaube, über 50 waren es. Und man hätte ja gehofft, dass die irgendwie frischen Wind mitbringen, inklusive Generalsekretär letztlich. und irgendwie hat das politische Berlin sie zerrieben. Also das ist, du sagst weiterseits, es ist Rolle der Jugendorganisation, da bin ich bei dir, und gleichzeitig weiß ich nicht, ob man das so erwarten kann. Schön wäre es wahrscheinlich an manchen Stellen, aber gut. Heißt, du hast das Wort, und dann rutschen wir wieder rüber zu Albrecht.
Ich wollte mich da anschließen mit den Wahlplakaten, mit der Außenpräsentation der SPD generell, aber auch von anderen Parteien ist mir das aufgefallen. Es ist egal, was in dem 100 Seiten langen Wahlprogramm steht, und ich habe wirklich versucht, mir welche durchzulesen. Ich habe mein Bestes gegeben, nach zwei habe ich aufgegeben und ich habe es nicht mal fast durch die Kurzversion von dem Wahlprogramm der SPD durchgeschafft, weil egal, was du da reinschreibst, 15 Euro Mindestlohn oder weniger Bürokratie, pipapo, wenn du dich so nach außen präsentierst, wie das die SPD macht, zum Beispiel mit komischer so Präsenz auf sozialen Medien oder mit diesem QR-Code, ich fand den persönlich so, es ist halt wie so deine Großeltern, die versuchen, woke zu sein oder hip zu sein. So, oh, guck mal hier, ich habe jetzt auch ein Tablet. So, das ist, also mich hat das auch gar nicht gecatcht. Und allgemein fällt mir das auch auf den Wahlplakaten, sehen fast alle Politiker dieses Jahr so aus, als wollen sie nicht da sein. Sie sind so wie auf so einem Klassenfoto, was niemand nehmen will. So, also das kann doch nicht sein, dass man da solche Bilder nach außen präsentiert, wenn man wirklich Wahlkampf machen will. Das war mein Beitrag dazu.
Ja, guter Einwand. Da gibt es auch eine schöne Analyse von Übermedien. Letzte Woche erschienen, die haben Artikel genau dazu geschrieben zur Wahlwerbung oder auch nicht funktionierenden Wahlwerbung. Da sind viele Sachen drin, die du kurz angesprochen hast. So, Albrecht, du musst dich schon wieder muten. Wie ist denn dein Blick auf die SPD? Versuche es unter 5 Minuten zu halten, damit wir noch weiterkommen.
Ja, ich versuche das. Vor allem fand ich es auch ausgesprochen anregend. Deswegen schließe ich gerne an das an, was RB in seiner bestechenden Einzigartigkeit, wie ich das gehört habe, gesagt hat. Das meine ich ganz im Ernst. Originalität, das war wirklich sehr originell, weil ich das sehr treffend finde und noch zuspitzen möchte. Das, was der Scholz in diesen Plakaten, du hast das wunderbar beschrieben, mit Schwarz-Rot-Gold versucht, ist das Anknüpfen an große patriotische Momente. Und ich halte den Patriotismus auch da vielleicht ein bisschen polemisch durchaus für ein gebotenes Momentum. Ganz geboten. Aber wie macht das die SPD? Wie macht es übrigens auch interessanterweise Friedrich Merz? Das ist ja bei dem wahrscheinlich für euch nicht weniger merkwürdig. Und ich glaube, auch das zieht nicht. Der schreibt drauf, ein Deutschland, auf das wir wieder stolz sein können. Das ist quasi Inbegriff des patriotischen Gefühls. Der Scholz macht das gewissermaßen mit der Anmutung des eisernen Kanzlers. Du hast das wunderbar beschrieben. Das ist quasi Schwarz-Rot-Gold unterzeichnet. Der Ernstkanzler, der Kanzler, das ist ja die Gegenposition zu Merz, die er aufbaut. Die Hauptstoßrichtung gegen Merz, kein Praktikant ins Kanzleramt. Ich glaube bloß, dass es überhaupt nicht zieht, weil eben tatsächlich der starke führende Kanzler Scholz völlig versagt hat und deswegen keiner diese Anmutung jetzt überzeugend findet. Und ich glaube, Merz auch nicht so abstreckt. Ich glaube auch tatsächlich, die Führungsfrage ist keine unerhebliche. Viele Leute werden sich fragen, wer führt dieses Land in diesen Zeiten der Trumps, der sonst, wie sie heißen, die der Xi Jinpings, der Putins, wer führt sie? Da ist die Frage der Person an der Spitze nicht die unwichtigste, aber Scholz zieht nicht mehr. Jetzt kommt aber die Patriotismusfrage. Und die finde ich hochspannend. Ich will das auch nochmal aufnehmen, was wir vorhin bei der Union nicht gesagt haben. Natürlich, oder was ihr zu Recht angeht, was ist natürlich der größte Vorwurf, den ich der Union immer machen würde und heute noch stärker als je, dass gerade ein Merz, der eigentlich patriotisch sein will, beziehungsweise dass in seinem Deutschland, dass wir wieder stolz sein wollen, alles vermeidet, der eigenen Klientel, der starken Bürgerlichen, also der auch der Vermögenden, irgendwelche patriotischen Zumutungen zuzusagen. Das macht er in keinster Weise. Ihr habt das zu Recht beschrieben. Pierre, du hast es genau aufgeführt. Natürlich, ich meine, er ist ja in der Hinsicht interessant. Du hast es auf Ausgaben verbucht. Es ist ja ganz anders. Er streicht derartig die Steuereinnahmen für die Begüterten zusammen, ja, verzichtet auf derartige Einnahmen und damit natürlich genau die bestärken, die ohnehin in den letzten 30 Jahren durch ein Herabschmelzen der öffentlichen Inanspruchnahme die Gewinner gewesen sind. Also all das, was wir gegenwärtig an bröckelnden Wolken, an maroden Schulen etc. erleben, ist ja dem Umstand geschuldet, dass ein Verlust auf der Einnahmenseite die Privatisierung von Einkommen etc. vergrößert hat. Also es haben die erheblich besser situierten Kreise ohnehin gewonnen. Denen ist er noch ausgesprochen zugetan, anstatt eine patriotische Ansage zu tätigen. Es wird euch abverlangt werden, in diesen harten Zeiten Europa aufzubauen, die Ukraine zu unterstützen, die Infrastruktur, das kommt alles nicht. Das heißt, es ist ein Schrumpfpatriotismus bei Merz, der eigentlich nur behauptet, wenn wir die Leute wieder freier machen, wenn wir die Wirtschaft boomen, wenn wir die Wirtschaft entfesseln, dann werden wir mit enormen Wachstumsraten zu. Also völlig Verheißungen ins Blaue. Das ist der Vorwurf. Was die SPD macht, ist aber ironischerweise nicht weit weniger paradox. Es ist bloß dem kleinen Mann geschuldet. Da heißt nämlich der Slogan, ihr habt es vielleicht gelesen, mehr für dich, besser für Deutschland. Das ist natürlich eine fast schon aberwitzige Aussage. Also mehr für dich, besser für Deutschland. Jetzt kann man sagen, wunderbar, wenn jeder kleine Mann, kleine Frau mehr in die Hand kriegt, dann wird das so verkonsumiert. Aber das ist natürlich auch ein Versprechen, was sowas von opportunistisch ist. Es ist in einer harten Zeit gesprochen und bedeutet, das ist ja die Kernbotschaft der SPD, wenn wir es den obersten 5% oder vielleicht sogar dem 1% nehmen, dann geht es den unteren allen besser. Das wiederum ist natürlich auch eine reine Versprechenspolitik, die natürlich, was mir durchaus sympathischer ist, den kleinen Leuten versprochen wird. Das soll mir recht sein, aber trotzdem, es geht in beiden Fällen nicht auf. Und insofern, glaube ich, ist das das Hauptproblem. Wir haben in einer Zeit, die es eigentlich abverlangen würde, die Härte deutlich zu machen, auch die Notwendigkeit von Anstrengungen in alle Richtungen, haben wir es mit beiden Parteien zu tun, die eigentlich ihrer Klientel im Wesentlichen eine zumutungsfreie Versprechenspolitik machen. Trotzdem, letzter Punkt, ihr habt das ja zu Recht erwähnt, ich würde allerdings noch ein bisschen abspecken, das war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, war es schon TM, ich glaube, sagte, naja, die SPD wird schon ihre 10% kriegen. Das fand ich rührend, großzügig von dir. Ich muss dir leider sagen, schon bei einer SPD unter 20% wäre das ein derartiger GAU, um es mal deutlich zu sagen. Das wäre der endgültige Verlust einer Volksparteieigenschaft. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Panik innerhalb der SPD so derartig umgeht, weil ersichtlich Scholz nicht zieht. Und deswegen schlägt er in einer Weise um sich, versucht eben einerseits Merz als den Kriegskanzler und den Kriegskandidaten an die Wand zu spielen. Das sind diese 3 Milliarden, die er jetzt mit der Ukraine zurückhält, um deutlich zu sagen, das will Merz. Und jetzt kommt der zweite Punkt, jetzt kommt die zweite Facette dieser Infamie. Er sagt auf der anderen Seite, da seht ihr die soziale Kälte eines Friedrich Merz, der will es der Ukraine geben und euch den sozial Schwachen vorenthalten. Das ist das zweite Moment. Also Merz, und da hat natürlich Merz auch wieder wunderbare Steilvorlagen geboten. Ich meine, es ist schon recht mutig, wenn Merz es sich traut, ein Dinner bei BlackRock, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ein Dinner bei BlackRock zu bestreiten und zu sagen, bei der Firma, bei der ich meine Millionen verdient habe, bei der mache ich dann auch ein Dinner. Das ist natürlich die zweite Attacke gegen Merz, die SPD fährt. Aber das ist Ausdruck einer großen Hilflosigkeit. Und ich sehe beim besten Willen eben nicht, dass diese SPD gegenwärtig mit einem Kanzlerkandidaten Scholz auf die Beine kommt. Das heißt nicht, ich war ja damals durchaus der Meinung, dass ein Pistorius mehr hätte machen können. Das heißt ja nicht, das ist auch eine hypothetische Frage, dass Pistorius es unbedingt gerissen hätte, also ein besseren Ergebnis. Aber dass es Scholz nicht reißt, das ist, glaube ich, sehr sichtbar. Und die SPD weiß, dass sie in den letzten, wir haben ja nicht mal mehr noch 5 Wochen, es sind bald nur noch 4, dass da noch den Turnaround zu schaffen, eigentlich ausgeschlossen. Das ist der letzte, vielleicht sehr witzige Punkt, ihr habt das auch angesprochen. Scholz als Kanzler ohne Land, der längst gesagt hat, unter einem Friedrich Merz diene ich nicht mehr. Das ist doch klar. Scholz hat gesagt, ich werde kein Finanzminister unter Merz. Kann natürlich jetzt ganz anders auf den Putz hauen, als ein Friedrich Merz, der sich immer fragen muss, der ich Kanzler bin, was kann ich gegen die Amis alles raushauen? Deswegen die Attacken von Scholz waren in Richtung Musk beispielsweise, auch gegenüber Trump waren bisher weit schärfer, weil er eigentlich seine Abschiedsrunde dreht. Und die Leute, die es danach bereinigen müssen, das werden Lars Klingbeil und Pistorius sein, die aber auch schon beide hochgradig angeschlagen sind. Lars Klingbeil, weil er den Wechsel oder beziehungsweise die Intronisation von Scholz nicht ordentlich über die Bühne gebracht hat und ein Pistorius, der immer auch ein Ressentiment in der SPD erleben wird, weil ihm die Leute sagen, du hättest dich mal gleich aus dem Rennen nehmen müssen, dann wäre es für einen Scholz leichter gewesen. Also die werden alle drei ziemlich lediert sein nach dem Ende dieses Wahlkampfs.
Für jedes Mal letzter Punkt, nehmen wir einen Schluck und dann kommen alle hier heute lustig raus. Hans, mich wird noch deine Position interessieren. Übrigens kurzer Hinweis, in unserem Aufnahmeprogramm gibt es ein cooles KI-Tool, das erfasst die Handbewegung. Und bei Albrecht, das konnt ihr natürlich nicht wissen, warte mal Albrecht, da ist es immer so, wenn ihr die Hand bewegt, kommt immer der Daumen hoch und zeigt, als wenn er gerade was liken würde. Ist cool, kann keiner hören, deshalb sage ich's. Hans, was ist deine Position zur SPD?
Ich muss das mit ein paar Vergleichen versuchen zu schildern. Immer vor Wahlen macht die SPD so etwas wie einen Tag der offenen Tür und öffnet die Tore ihres Traditionszimmers zur allgemeinen Besichtigung. Und da kann man dann wird hervorgeholt, was aus 150 Jahren Parteigeschichte als Partei des sozialen Aufstiegs, als Partei der kleinen Leute sich in diesem Fundus findet. Und das ist immer eine ganze Menge. Das Problem ist, wenn das immer nur vor Wahlen rausgeholt wird und die Leute dann sagen, möglicherweise dann auch immer noch mit einem überzeugenden Personalangebot. Das waren nämlich die bisherigen oder die früheren SPD-Kanzler zu ihrem jeweiligen Amtsantritt, der auf Wahlsiegen beruhte, durchaus. Willy Brandt war eine Persönlichkeit, der die Menschen geglaubt haben, dass sie sozusagen diese soziale Tradition in der damaligen Gegenwart und Zukunft verkörpert. Selbst Helmut Schmidt nach Brandt war das in gewisser Weise. Gerd Schröder war es dann in wiederum anderer Weise auch, der die Ära Kohl beendet hat. Scholz war das nie. Er war es schon vor 4 Jahren nicht. Da war Scholz der Nutznießer einer Situation, wo eine Mehrheit sagte, dann aber lieber Scholz als Laschet. Nur das kleinere Übel, das hat sich verbraucht. Ich sehe überhaupt nicht, wo unter einer Führung von Scholz die SPD so etwas wie Zukunftsoptimismus generieren könnte. Ich bin durchaus der Meinung, dass es mehr werden, auch als 15 oder 16%. Da setzen sich am Ende dann vor allem, wir haben eine relativ alte Mehrheit in der Wählerschaft. Da setzen sich häufig Traditionen durch. YouGov hat jetzt in der aktuellen Umfrage die SPD, sehen Sie, bei 19%. Das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch. Aber nie und nimmer kann ich mir vorstellen, dass die SPD in irgendeiner Form vor der CDU landet. Damit wird es keinen Kanzler Scholz geben können. Damit wird die Rolle von Scholz vielleicht die sein, dass man ihn mal dankbar sein wird, dass er Windschatten für Pistorius geboten hat, der dann möglicherweise, wenn es nicht Klingbeil wird, Vizekanzler wird. So, zweites Symbol, mit dem ich das vergleichen möchte, das ist eigentlich dramatisch. Wer in Geologie ein bisschen aufgepasst hat, weiß, was eine Endmoräne ist. Endmoränen, das sind die Gesteinsablagerungen dort, wo Gletscher zum Stehen gekommen sind. Es gab Gletscherbewegungen, wo die Eismassen in eine bestimmte Richtung sich drängten. Und dann, wenn der Eisdruck und das Eisabschmelzen sich die Waage hielten, dann trat Stillstand ein und so entstanden diese Endmoränen. Ich habe, das ist wieder eine pessimistische Variante, habe ich den Eindruck, dass die gegenwärtige SPD so etwas wie eine Endmoräne der Geschichte dieser großen Partei ist. Ich weiß nicht, wer und wie sie daraus führen kann. Aber unter diesen Vorzeichen glaube ich, dass das Beste, was für die SPD möglich ist bei dieser Bundestagswahl, die Position eines Juniorpartners sein wird. Und was diese Partei daraus machen kann, das weiß ich auch noch nicht. Das Wahlprogramm, Albrecht hat die Rolle von Scholz, der im Grunde tatsächlich wild um sich schlägt und jetzt Wahlkampf auf dem Rücken von wahlweise Rentnern in Ukraine macht. Das ist eigentlich einer sozialdemokratischen Persönlichkeit mit Führungsanspruch in der Tradition dieser Partei nicht würdig.
Ja, Hans, volle Zustimmung. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Rolle eines Juniorpartners wirklich die beste wäre, ob man sich nicht in der Opposition neu bilden könnte und vielleicht, wenn die richtig, also immer vorausgesetzt, die richtigen Personen trägen, machen auch die richtigen Schlussfolgerungen und räumen ihre Posten, dass das dann passieren würde. Das weiß ich halt nicht. Da bin ich nicht sicher, ob das funktioniert. Zumal, also Pistorius vielleicht der Folgende ist, ob er das Charisma, die Person hat, die man braucht, bin ich auch nicht so sicher. Und ob das nicht so eine kurzfristige Betrachtung war. Aber ja. Wir werden sehen, wir werden ja auf die SPD auf alle Fälle auch nochmal schauen. Nach der Wahl, wenn die Ergebnisse da sind, einen Monat, dann werden wir sie analysieren. Und ich finde zumindest die Thesen von Hans ja sehr nachvollziehbar. Ja, und dieses alleine BVB-Wirbel, das geht mir nicht aus dem Kopf. Dann gehen wir über zur nächsten Partei. Und ich habe sie übersprungen. Eigentlich habe ich vorhin gesagt, wir gehen in der Reihenfolge der Umfragewerte. Dann hätte, weiß Gott, nicht nach der CDU die SPD kommen können. Aber TM hat es natürlich wunderbar verbunden. Wer eigentlich dazwischen steht, ist die AfD selbstverständlich. Die bei den aktuellen Umfragen, je nachdem, welches Meinungsforschungsinstitut man befragt, irgendwas zwischen 20 und 23% steht. Die Werte schwanken auch immer. Man muss grundsätzlich sagen, aber steigend. Also gerade sind die zwar wieder stagnierend, aber die letzten Monate steigend. Und vermutlich solche Vorfälle wie Aschaffenburg werden dann nicht unbedingt dazu führen, dass sie sinken aufgrund der öffentlichen Diskussion und der Frage, wie das Ganze medial dargestellt wird. Und insofern muss man schon mal auf die AfD gucken. Und ich würde vielleicht, um das ein bisschen zu ordnen oder ein bisschen so einen Modus wie Wendy voranzugeben, würde ich so ein, zwei Thesen mal einfach aufstellen. Und meine erste These wäre, das haben wir vorhin schon angedeutet, oder hat, glaube ich, Albrecht gesagt, erste These wäre, die AfD kann eigentlich machen, was sie will, sie gewinnt gerade. Aber das ist die erste These. Also ihre Zuwächse sind automatisch da, weil andere alle anderen Fehler machen. Zweitens, der AfD gelingt es gerade ziemlich gut, ihre inneren Kämpfe nicht nach außen zu tragen. Also der Umgang mit dem ehemaligen Flügel, die Rolle von entsprechend Rechtsextremen der Partei ist nicht so stark Thema, wie man es irgendwie erwarten kann. Und drittens, dritte These, die Klientel, die sie ansprechen, ist eine Klientel, der gerade der Frust so groß ist, hat Hans ja vorhin gesagt, dass letztlich die politischen Positionen, wenn man da mal genau raufguckt, wird man feststellen, welche Überraschung als neoliberale Partei, dass sie große Entlastung bei hohen Einkommensschichten fordern, über die Migrationspolitik, die extrem hart ist, brauchen wir gar nicht sprechen. Sie wollen viele soziale Sachen abschmelzen. Also alles das, was eigentlich jemand, der von sozialen Nöten betroffen wäre, gar nicht wehren könnte. Das ist denen aber letztlich egal, weil der Frust mit den besagten Parteien so groß ist. Das wären so meine drei Thesen, die ich mal in den Raum werfen würde mit einem Blick auf die AfD. Und mich würde mal eure Position interessieren. TM, du kannst gerne wieder beginnen, damit RB meckern kann, dass du alles vorlegst.
Das wäre jetzt tatsächlich meine These gewesen, dass RB jetzt schon wieder sehr frustriert ist. Aber wir sind ja hier nicht bei Martin Luther. Deswegen spare ich mir mal die These. und dementsprechend würde ich mich dazu mal positionieren. Ich glaube, gerade die letzte These, dass der Frust so groß ist, würde ich nur teilweise zustimmen. Weil ich glaube, dass es immer noch sich zwischen der Frust ist zu groß. Da gibt es sicherlich Leute, die sozusagen wissen, was sie da wählen, aber es dennoch wählen, weil sie frustriert sind und weil sie Kritik üben wollen oder weil sie tatsächlich dahinter stehen. Und es gibt, glaube ich, auch Leute, die beschäftigen sich nicht ausreichend mit. Die sind auch frustriert, aber denen ist egal, was im Wahlprogramm steht. Die sehen das nicht. Die schauen sich das nicht an. Also es wird einfach nicht kommuniziert. Ich meine, ich glaube, nur ein Teil, wahrscheinlich nur ein Bruchteil der CDU-Wähler weiß, was für Steuerentlastung die planen, was das eigentlich für sie bedeutet und dass sie vielleicht nicht zu den obersten 1% gehören. Aber trotzdem wird sie gewählt. Ich glaube, das gilt auch für die AfD. Ich glaube nicht, dass es groß was an der Wahlentscheidung ändern würde, wenn die Leute das wissen. Aber ich glaube, dass das nicht zwingend darüber hinweg entschieden wird, sondern ohne, dass überhaupt die Kenntnis davon besteht. Ansonsten gehe ich mit den Thesen d'accord. Ich glaube, dass die AfD nicht so viel falsch machen kann, weil eben die anderen Parteien die Fehler machen. Die AfD hat ja noch nie die Regierungsverantwortung inne gehabt und wird sie hoffentlich, vermutlich auch nicht so schnell innehaben. Und solange das der Fall ist, kann man im Prinzip machen, was man will. Man profitiert. Okay, wenn man Bündnis Sarah Wagenknecht heißt, nicht zwingend, aber als AfD mit den positionellen Ausrichtungen, die die AfD besitzt, schon. Und mit der Vorgehensweise. Und zu den internen Konflikten, Halleluja, würde ich auch sagen, dass die natürlich bestehen und die sind präsent und die schimmern auch immer mal wieder durch. Aber wie Sie angesprochen haben, die sind nicht relevant. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass die AfD noch nie Regierungsverantwortung inne hatte und sich auch nicht, also ich glaube, die werden schon begriffen haben, dass sie nicht nach der Bundestagswahl in der Regierung sein werden. Weil, wie schon angesprochen worden ist, Merz glaube ich nicht, dass der mit der AfD koalieren wird, kann ich mir nicht vorstellen. Hat er ja auch klar kommuniziert, zumindest nicht solange es die SPD als Alternative gibt, die ja sowieso nicht sonderlich meinungsstark ist. Und ich glaube, dementsprechend ja, kommen diese Streits innerhalb der Partei kaum zum Tragen, weil es ja nichts gibt, worüber man sich streiten kann, weil man ja nichts aktiv umsetzt. Man kritisiert ja nur. Und kritisieren kann man super gemeinsam.
Ich glaube, ich würde auch die Rolle der AfD generell eigentlich als die Superopposition bezeichnen, weil zum einen sie sind natürlich die politische Opposition, aber sie ist auch eigentlich eine, also zu der Regierung, aber sie ist auch einfach eine Opposition zu den grundlegenden Werten aller anderen Parteien. Und ich glaube, das ist ja halt grundsätzlich auch diese Idee, halt der Challenger, man stellt sich gegen die Altparteien und man möchte diese verlogenen Eliten ausmisten, sagen wir es mal so, wie es wahrscheinlich die AfD selber sagen würde. Aber ich glaube, ich finde es falsch zu sagen, dass die AfD nichts macht für ihre Zugewinner. Weil man darf nicht vergessen, die AfD ist so mit Abstand die medienwirksamste Partei, die es überhaupt nur gibt. Sie sind neu, sie sind ein neues Gebilde. Es gibt kein Mitglied, was vor 2012, ja, sollte richtig sein in etwa, eben Teil, oder 2013, was 2013, tut mir leid, ich lehne mich gerade hart aus dem Fenster. 13? Okay, ich habe erst vor einem Jahr darüber einen Vortrag gehalten. Gott steh mir bei.
2013 war es, 6. Februar gut. 2013.
Gut, dementsprechend gibt es kein Mitglied, was vor 2013 eingetreten ist. Deswegen gibt es auch nicht so die alten Halbleichen, die eben nicht angepasst sind an diese, ja, ich würde durchaus hybride Kriegsführung auf politischer Ebene nennen. Man ist halt darin mittlerweile angepasst. Man hat sich eben dem Zeitgeist, man hat eigentlich alles, was man gut machen kann in der medialen Präsenz perfekt gemacht. Man hat polarisiert und damit eben mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist halt leider einfach so, dass die AfD mit Abstand die beste Marketingabteilung aller Parteien hat. Und das ist halt problematisch, ohne Frage. Aber wie wir natürlich, Herr Kamsch und ich haben das Glück gehabt, gestern einen wundervollen Vortrag zu hören, in dem es darum geht, um die Wirkung von Werbung und den Anreizen. Da ging es zwar um Milchprodukte, aber man hat gesehen, grundsätzlich positive Bemerkungen beeinflussen mehr das Verhalten eines selbst als negative. Dementsprechend, klar, es ist eine wichtige Rolle, die wir haben, dass wir die AfD kritisieren. Jedoch kann man leider nicht davon ausgehen, dass dadurch auch wirklich die Wähler weniger das wählen. Weil so ist der Anreiz, er wird nicht so gut verarbeitet, man fühlt sich selber kritisiert und darin wieder bestätigt, dass man etwas macht, wenn man eben dieser gesamten Anti-Establishment ja, Denkrichtung eben weiter folgt. Dementsprechend würde ich behaupten, dass die AfD schon immer noch was machen muss, um eben weiter voranzukommen. Klar ist die beste Idee nicht gerade Adolf Hitler als Kommunisten zu bezeichnen und dann hat der Gesprächspartner ein paar Tage danach selber einen kommunistischen Gruß gezeigt, ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber dennoch ist es halt, es funktioniert nicht ohne, dass sie selber was machen. Und das wissen wir natürlich auch alle. Und ich glaube auch, diese internen Konflikte demnächst auch im Wesentlichen mehr wieder in den Vordergrund treten wird, wenn es eben dazu kommt, dass sie mehr Verantwortung haben, was sie haben werden.
Heiß.
Genau, ich war noch ein bisschen vom kommunistischen Gruß abgelenkt. Das war sehr lustig. Jedenfalls, ich würde gerne ein Beispiel dazu bringen, wie die AfD das macht und sehr effektiv macht mit, also mit der Manipulation, mit der Darstellung. Und das ist einfach das Wort, der Begriff Altpartei. Das ist kein Fachbegriff, laut Duden. Das ist ein Wort, was häufig in rechtspopulistischen Räumen verwendet wird, um so ältere Parteien zu diskreditieren. Und die Tatsache, dass das in unserem Sprachgebrauch schon drin ist, obwohl die AfD übrigens so selbst 10 Jahre alt ist oder so, ist ja auch nicht mehr die jüngste Partei, ne? So, aber auch, dass dieser Begriff einfach in unserem Kopf drin ist und da drin bleibt und negativ behafteten, dass das so ein bisschen mitschminkt, zeigt ja, wie sie beeinflussen und wie sie auch durch Sprache Meinungen bilden. Und eine weitere interessante Sache ist, dass dadurch, dass sie die ganze Zeit so negativ reden und man ganz oft negative Sachen hört, kann es auch sein, dass man vergisst, dass die AfD irgendwann so diese negative Sache so gesagt hat. Das heißt, hatten wir neulich in der Vorlesung. Wir tendieren dazu, unser Gehirn tendiert dazu, Quellen zu vergessen von Informationen. Das heißt, wenn wir die ganz oft hören, wie die AfD reaktionär ist und so schlechte Sachen sagt, dann besteht das Risiko, dass wir irgendwann vergessen, wer genau das gesagt hat. Und es bleibt nur irgendwas im Hinterkopf in Richtung so, Migranten sind Verbrecher. So, und das ist auch eine sehr, sehr gefährliche Sache.
Da spielt, glaube ich, auch Social Media eine ganz große Rolle, ne? Die das entsprechend reproduzieren. Die Rolle von der AfD in Social Media haben wir schon so häufig gesprochen. Und dann, wenn es halt einfach formierte wie TikTok sind mit einfachen kurzen Beiträgen, die nicht länger als 10 Sekunden sein dürfen und möglichst emotionalisierend sind, dann ist es halt auch einfach, Leute zu greifen. Ne? Das ist ja so ein bisschen so ein Kreis, in dem man sich bewegt. Da redet man noch gar nicht über Filterblasen oder so. Aber Herr B., du wolltest noch was ergänzen, sorry.
Ja, erstmal, was mir gerade wieder eingefallen ist, was ich, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren des Öfteren mal gesagt habe, als ich noch in meiner TikTok-Phase war. Dazu, ich bin nicht mehr auf TikTok vertreten, nur mal so ganz nebenbei. Also ich bin mittlerweile nicht mehr der Ansprechpartner für TikTok in diesem Podcast, aber egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, das hört sich vielleicht komisch an, die AfD ist der Donald Trump Deutschlands. Hört sich vielleicht komisch an, aber ich finde, es zeigt, sie sind aus dem Nichts eigentlich wirklich gekommen. Klar, es gab schon diese Bewegung unterschwellig für eine längere Zeit, aber sie sind aus dem Nichts gekommen, haben kapitalisiert aus Problemen, die eben funktioniert haben. Und das Wichtigste ist, sie haben, wie HS schon sehr gut gesagt hat, sie haben den Sprachgebrauch abgeändert, wie Donald Trump den Begriff der alternativen Fakten geprägt hat und da dementsprechend eigentlich seit 2016 so eine Unmenge an Falschinformationen als Meinung festgelegt hat. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und dasselbe passiert auch mit der AfD. Wenn wir uns momentan angucken, vor einem Jahr sind wir auf die Straßen gegangen, als das Wort Remigration geäußert wurde, und haben uns dagegen gewehrt, was wirklich super war. Es war eine super Bewegung. Aber wenn wir jetzt sehen, dass die AfD es in ihrem Wahlprogramm drinnen zu stehen hat, ihren Zielen, die sie nach der Bundestagswahl verfolgen wollen und mit einbringen wollen, dann sehen wir, dass einfach diese extremistischen Personen es schaffen, das Unsagbare sagbar zu machen und damit uns zu verrohen und das einfach, wie schon es super wirklich gesagt hat, dass es dann irgendwie normal wird. Und da sehe ich ein sehr großes Problem, was uns auch in den nächsten Jahren mit einer Hypothek belasten wird, wirklich.
Aber das werden wir nicht aufhalten. Also wie? Geht ja nicht.
Nein, das kann man nicht aufhalten, ohne Frage. Und das sehen wir ja auch mit Donald Trump, der hat eine zweite Amtszeit geschafft und wird jetzt in den nächsten 4 Jahren, wie schon am Anfang gesagt, große Teile der USA irgendwie zerlegen, auf seine Art und Weise.
Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, dass wir das nicht aufhalten können. Klar, wir sehen das jetzt so auf einer großen Skala, wie das im Bundestag passiert oder wie das Donald Trump macht. Und das ist natürlich dieses Oben. Das fühlt sich so an, als könnte man jetzt so gar nichts machen, als wäre das sehr zwecklos. Aber ich hatte am Anfang schon, glaube ich, als mein Einleitungssatzdingens erwähnt, dass das Politik auch vor allen Dingen im Kleinen passiert. Das heißt, es passiert in den Kommunen, es passiert in den kleinen Dörfern um Sachsen herum beispielsweise, wo die AfD übrigens auch schon sehr schreckliche Leute, also nicht schreckliche Leute, schreckliche Dinge gemacht hat mit den da amtierenden beispielsweise Bürgermeistern. Da gab es richtige Mobbingkampagnen. Das sind sehr traurige Geschichten. Aber so, da geht's doch los. Und da kann man was machen. Man kann eben mit den Familienmitgliedern ein bisschen reden. Man kann ihnen von diesen Geschichten erzählen. Und ich denke nicht, dass es zwecklos ist. Ich glaube, man gibt dem viel zu viel Macht, wenn wir jetzt so tun, als könnten wir nichts machen, weil ich glaube, Robert Habeck hat auch irgendwann mal gesagt, Worte schaffen Realität und wir schaffen die Realität, indem wir jetzt handeln und nicht irgendwie sagen, nee, das ist mir jetzt viel zu viel, das geht gar nicht. Aber
Vielleicht.
was einmal ausgesprochen ist, das kann man ja nicht wieder zurücknehmen. Also wenn ein Begriff wie Remigration einmal in den Diskurs gekommen ist, einmal Wellen geschlagen hat, dann ist das kein Tabu mehr. Also ich habe jedenfalls selbst kaum erlebt, dass Begriffe wieder tabuisiert wurden, nachdem sie einmal enttabuisiert waren.
YOLO.
Ja, ich glaube, du kannst sie schon kontextualisieren im Umgang, wenn sie angesprochen werden. Also klar, du wirst sie nicht auf einer AfD-Parteiveranstaltung oder am AfD-Stammtisch oder bei einer Wahlkampfveranstaltung wirst es nicht hinbekommen. An einer öffentlichen Diskussion kannst du zumindest Begriffe kontextualisieren. Und ich glaube, der Kontext, warum sie das jetzt gemacht haben, ist einfach, wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben 2023 am Ende im Jahresrückblick auf eine Bewegung geguckt, so Anti-Wokeness. Und haben gesagt, okay, eigentlich, und die Konsequenz muss sein, dass man das eigentlich sich bei sich behält und gegen diese Bewegung ankämpft. Und dann wäre, glaube ich, das Ergeben das Falscheste, was man irgendwie machen kann. Sondern dann gehört es halt dazu, dass man zu gewissen, entweder ethischen oder sprachlichen Standards im Prinzip steht und sich dann auch diesem Vorwurf halt erwehren muss, der dann kommt, logischerweise von rechts, dass das ja sprachpolizeimäßig ist und hier links-grün beeinflussend ist. Dagegen muss man dann, glaube ich, stehen, anders wird es nicht funktionieren. So, das ist meine Position. Also das aufhalten wird man es nicht können, wahrscheinlich, klar, aber man wird zumindest einen Gegensatz bilden können und kann das in kleinen Kreis als auch im großen Kreis zumindest irgendwie versuchen. Hans, mich würde deine Position mal interessieren. Wie siehst du denn den Blick auf die AfD? Und Albrecht kann dann gerne abschließen.
Ich finde, die AfD ist in gewisser Weise eine Resonanz auf einen Zustand von Gesellschaft, der sich durch Disruption kennzeichnet, dadurch, dass Menschen in größerer Zahl, gerade in den Ländern, wo rechtspopulistische Parteien erfolgreich sind, wo Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass sie Teil einer gesellschaftlichen Kohäsion, also eines inneren Zusammenhangs sind, sondern wo sie den Eindruck haben, hier zerfällt irgendetwas und sie sind die Opfer dieses Zerfalls und sie haben zumindest nichts davon. Und dann sagen diese Menschen eben, gut, wenn sowieso alles zerfällt und dann haben wir die Altparteien, die daran schuld sind, dann ist das, was unsere Möglichkeit ist, zu sagen, dann hauen wir so richtig in die auf die Kacke, dass es dagegen spritzt. Und da bildet sich eine neue Identität im kollektiv destruktiven, disruptiven Dagegensein. Das ist das Modell, das ideologische und das Handlungsmodell der AfD. Und da ist es dann auch völlig egal, ob Positionen logisch sind oder nicht. Da kann sich Alice Weidel eben hinstellen und Nonsens behaupten und Musk nickt dazu, Hitler als Kommunist. Das ist den Leuten egal. Sie finden es sogar möglicherweise auch noch motivierend, weil sie mitkriegen, wie sich über diesen Nonsens die etablierten Parteien aufregen. Und wenn die sich aufregen, dann ist es ja richtig, was diese Dagegenpartei so macht. Das ist das Erfolgsmodell der AfD. Und es wird so lange erfolgreich sein, wie nicht andere Parteien und Kräfte, und da stimme ich völlig zu, Politik findet nicht nur im Parlament statt, sondern auf vielen Ebenen, solange nicht reale gesellschaftliche Erfahrungen, die etwas mit Kohäsion, mit innerer Stringenz, mit Verlässlichkeit zu tun haben, dagegen gesetzt werden. Also jeder Erfolg der AfD ist ein Stück weit auch die Quittung für gesellschaftliches Versagen auf anderer Ebene. Das ist eben einfach so. Und das kann man nicht willkürlich verhindern. Das kann man auch nicht durch rationale und logische Beweisführung verhindern und sagen, guck mal, da ist doch das und das und das im Widerstand. Man muss das trotzdem machen. Aber die Voraussetzung dafür, dass Positionen tatsächlich gegen die AfD greifen, ist die Notwendigkeit einer realen Erfahrung von Politik und gesellschaftlichen Verhältnissen, die sozusagen ein positives Gesellschafts- und Lebenserlebnis bieten, dass dann nicht diese Abwehr- und Fluchtbewegungen und Angstbewegungen, von denen die AfD profitiert und die sie schürt, greifen lässt. So. Das ist, da sind wir bei dem bekannten Satz, dass Politik das langsame Bohren starker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß ist. Das ist das hier ganz besonders. Und deswegen, ich sehe das durchaus als wahrscheinlich an, dass die AfD in Deutschland bei Wahlen noch mindestens stabil bleiben wird, vielleicht auch zunehmen wird. Aber das kann einen doch nicht davon abhalten zu sagen, nee, das machen wir nicht mit und da setzen wir dem Widerstand entgegen, wo immer wir das können.
Albrecht, muss ich nur wieder entmuten.
Ja, ich fand das eine enorm spannende Runde, auch gerade der schöne Schlagabtausch zwischen RB und HS, das hat mich ungemein angesprochen und Hans hat das natürlich wunderbar nochmal aufgenommen, aber ich will es nochmal deutlicher zuspitzen. Ich fand es spannend, dass das eine ja trifft, man darf die AfD und muss sie sogar, und das ist das, ich sag's mal hart, konstruktive Momentum leider so verdammt ernst nehmen, wir Hans, ich mit unserem Blatt mit den Blättern für deutsche und der internationale Politik kann ich natürlich jedem der klugen Hörer und Leser und Zuschauer eurer Sendung hier nur empfehlen. Also vertiefte Lektüre bietet sich an. Ansonsten guckt ihr ja alle wie verrückt jung und naiv. Aber jedenfalls, wir müssen uns natürlich fragen, das war der Punkt, wie konstruktiv kann eigentlich diese verfluchte AfD sein, dass sie eure Generation über TikTok anscheinend erreicht wie niemand sonst? Das ist eine irre Anfrage an die Medien. Was sie aber eben, und da würde ich sehr widersprechen, Da bin ich ganz bei HS mit deinem tollen Aufruf zu mehr Traute, zu mehr Mut und nicht so schnell die Flinte ins Korn schmeißen. Was wir völlig unterscheiden sollten, ist die Destruktivität, auf der sie gegenwärtig nur operiert. Hans hat das ja auch wunderbar beschrieben. Und ich würde es noch deutlicher sagen, ich habe es oft genug gesagt, wenn du eine Politik hast, eine Ampel, um es mal sehr scharf zu machen, die in einer derartigen Weise Destruktivität vorlebt, selber nicht konstruktiv ist, aus sich selber heraus so disruptiv und destruktiv, dass sie keinerlei Leistung, jedenfalls in weiten Teilen oder jedenfalls ihrer eigenen Performance nach, eine Leistung nicht kenntlich macht, dann hast du denen das Feld überlassen, die rein destruktiv dagegenhalten. Und das ist ja gegenwärtig der Zustand der AfD. Die AfD, und da würde ich warnen davor, ich nehme sogar mal Trump dagegen in Schutz. Ich kenne den Slogan Make America Great Again aus dem Namen der AfD überhaupt nicht. Die AfD ist eine reine Ressentimentpartei in weiten Teilen. Wir werden die Windräder zerschlagen. Gerade was Weile. Und die AfD kann immer radikaler werden. Das ist ja schon das Erschreckende. Ich komme auch gleich drauf. Auch die harte Bilanz für uns. Sie konnte nach einem Jahr, das begonnen wurde mit der großen Demonstration, gegen, genau wie das TM gesagt hat, gegen den Begriff Remigration. Sie konnte am Ende dieses Jahres mit dem Wind des doppelten Wahlsieges, nämlich sowohl von Trump, aber auch von Kickl, der Remigration schon lange im Wahlprogramm stehen. Also konnte eine Weidel auf die Bühne treten und sagen, wir machen das alles. Wir halten die Remigration als Begriff. Wir hauen alle Windräder in die Tonne. Wir hauen und wir stehen, das dritte, genau, der Oberslogan war Alice für Deutschland. Ganz bewusste Anspielung oder der Umgang mit dem Begriff Alles für Deutschland, der SA-Parole, für die gegenwärtig Höcke noch vor Gericht steht. Das alles machen wir, weil es uns nicht schade. Und jetzt meine These. Es zwingt uns schon zu dem Eingeständnis, und das geht an euch auch als junge Generation. Ich sage das mal sehr pointiert, aber an meine Generation natürlich noch viel mehr, denn wir könnten das jetzt auch machen. Die Aufforderung ist nicht, da bin ich ganz bei HS, die Aufforderung ist jetzt nicht zu sagen, wir müssen das kassieren. Man kann übrigens selbst Begriffe wieder ächten. Ich will mal an einen Diskurs der letzten Jahrzehnte erinnern. In geschichtspolitischer Hinsicht war vor Jahren noch der Begriff Gaskammer voll. Einer, den man sagen konnte. Oder der Begriff beispielsweise, da haben wir aber gespielt bis zur Vergasung. Das heißt, es gab auch einen Kampf um Begriffe in der alten Bundesrepublik. Hans kann sich da genauso dran erinnern, in denen überhaupt erstmal eine Sensibilität dafür erzeugt wurde. Das sind geächtete Begriffe. Man kann also auch Begriffe wieder zurück in die Tonne holen und sagen, so, damit wollen wir nicht weiterleben. Ob das mit dem Begriff Remigration geht, das sei mal dahingestellt. Ich halte ihn übrigens aber auch nicht für den so entscheidend toxischen Begriff, um es mal deutlich zu sagen. Das ist ein gefährlicher Begriff. Der übrigens interessanterweise auch bei der AfD im Programm, sie ist ja viel klüger, als man denkt. Im Programm ist ja noch einigermaßen harmlos. Ja? Es geht darum, das natürlich zu definieren. Wenn das, wie die AfD es im Programm beschreibt, dass sie sagt, ist schon schlimm genug, das will ich deutlich sagen. Ja? Aber da sagt sie, ja, dann wollen wir sehen, dass kriminelle Ausländer zurückgeführt werden. Migranten ohne was weiß ich, das ist schlimm genug. Aber es geht also auch da immer um einen Besetzungskampf. Worum es aber auch vor allem geht, und das muss man schon deutlich sagen, es geht auch um das Eingeständnis, dass das, was wir am Anfang des Jahres gemacht haben, oder ich meine jetzt 2024, große Demonstrationen nicht reicht. Und da bin ich ganz bei HS. Es wird in den nächsten Jahren darum gehen, den harten Kampf eben nicht nur mit einer Demonstration oder ich sag mal sogar sehr polemisch, ich weiß nicht, ob einer von euch dabei gewesen ist. Ich habe diesen Aufruf, so sehr ich die Organisationen, die das gemacht haben, schätze, ob das die Gewerkschaften waren, ich habe den Aufruf, den Parteitag der AfD zu blockieren, für einen ganz, ganz, sagen wir hart, kontraproduktiven gehalten. Ich sage euch mal ganz ehrlich, wenn es dazu geführt hätte, dass die Leute es geschafft hätten, die Straße zu blockieren oder möglicherweise das Auto von Weidel, die ist ja auch blockiert worden, dabei möglicherweise so eine Politikerin verletzt worden wäre, wäre das das Letzte gewesen, was der guten Sache gedient hätte. Das wäre nur Munition gewesen für eine Partei, die damit ihrer demokratischen Rechte entkleidet worden wäre. Völlig kontraproduktiv. Das reicht eben nicht. Das ist nicht das, was wir heute brauchen. Eure kluge Generation, ihr zuallererst, ihr werdet in die Parlamente gehen müssen, ihr werdet deutlich machen müssen, dass die AfD nichts zu bieten hat, dass sie inhaltlich nichts zu bieten hat. Übrigens meine Generation ja auch, ich will mich da gar nicht ausnehmen. Meine Leute werden dann noch mehr am Platz, weil die haben jetzt sogar Zeit, die sind alle schon zum Teil früh pensioniert, die haben genug Geld verdient, ja, meine ich im Ernst. Ja, also wir müssen deutlich machen, dass die AfD nichts zu bieten hat. Das ist aber im Demonstrationswege nicht genug. Da hat HS völlig recht. Das muss man lokal machen. Da ist es auch mutig. Da muss man die Leute unterstützen, die den Mut haben, sich den Rechtsradikalen entgegenzustellen. Einmal die Protestfahne geschwungen zu haben, vielleicht irgendeinem Linken dann vermeintlich noch mutig was auf die Nuss gegeben zu haben, ist völlig kontraproduktiv. Hätte der AfD die besten Bilder geliefert, deswegen sage ich mal hart formuliert, Das Beste bei den, der größte Erfolg der Protestanten, der Protestierenden in Riesa ist der gewesen, dass sie keinen Erfolg gehabt haben. Dass sie den Parteitag nicht blockiert haben und dass er stattfinden konnte, genau wie das Recht der AfD es ist. Und dass vor allem auch keiner der Parlamentarier oder der Delegierten da verletzt wurde. Das wären die Bilder gewesen, auf die hätte sich die AfD nur gefreut. So, aber das reicht nicht. Und deswegen bin ich bei HS. Wir müssen versuchen, klarzumachen, dass konstruktiv mehr ist als nur das Destruktive der AfD. Und das ist das, was Hans ja meint, das ist das Bohren dicker Bretter. Und das ist mehr als irgendwie mal eine Antifa-Fahne schwingen. Das ist leider so. Aber die AfD ist besiegbar. Wir dürfen doch nicht glauben, dass jetzt der Sieg der AfD gekommen ist, weil die da ihren Begriff der Remigration jetzt rausschreien. Die machen 20%, ja, das wird so sein. Aber damit ist die nächsten 4 Jahre die Aufgabe, die da, wie sie wieder kleiner zu machen. Das müssen, und da ist der letzte Punkt, das ist aber leider, wir müssen es zum Teil versuchen, wir müssen bessere Politiker oder wir müssen uns mehr engagieren. Leider wird es für die beiden in der Koalition, die große Koalition wird die allergrößten Schwierigkeiten haben. Das ist mein Problem, weil die natürlich jetzt schon so große Thesen in die Welt blasen, ja, und danach wieder Kompromisse machen müssen, auf die sich die AfD jetzt schon freut. Aber trotzdem, ja, wir müssen dagegenhalten. So, sorry. Und deswegen Optimismus. Wir dürfen da nicht die Fahne einrollen. Ihr dürft nicht glauben, weil jetzt die Demonstrationen nicht dazu geführt haben, dass die AfD kleiner wird. Nee, das ist leider nicht. Da sollte man sich nicht zu viel zuschreiben mit diesen Demonstrationen.
Gut, letzter Punkt. Ja, danke. Nee, du hast ja völlig recht. Also völlig unterstützt. Ich glaube, niemand dieser Runde würde das sagen, wir überlassen hier irgendwie den Rechten oder den Rechtsextremen irgendwie das freie Feld. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir irgendwie machen wollen, sondern es ist dann irgendwie mehr der Versuch, selber politisch aktiv zu werden. Ja, uns rennt die Zeit natürlich weg. Wie erwartet war das ein schwieriges Feld. Wir versuchen mal zum Schluss noch so einen kleinen Rundumschlag. Ist zwar nicht ganz fair, weil uns fehlen die Grünen als großer Akteur auf alle Fälle noch und dann kommen die ganzen kleinen BSW, Linke und FDP. Ich würde es trotzdem mal ganz offen lassen. Also wir haben jetzt noch so ein paar weitere Player. Die Grünen sind mit Sicherheit so die größten noch Umfragen. Umfragetechnisch stehen die ja gerade, je nachdem, welche Umfrage man Glauben schenken mag, irgendwie zwischen 13% und 16%, wachsen auch in letzter Zeit ziemlich stark. Also stark heißt immer so ein Prozentpunkt. Und wie schon richtig gesagt worden ist, von TM haben wir auch große Beliebtheit oder relativ hohe Beliebtheitswerte, die auf Habeck tendieren. Bei den anderen sieht es ein bisschen schwieriger aus. Die FDP muss bangen, überhaupt irgendwie in den Bundestag zu kommen. Da sind sie gerade knapp dran oder knapp drunter, wird man sehen. Das BSW, je nachdem, welche Statistik man gerade glauben schenken mag, zwischen 5% und 7%. Und die Linke, naja, ob die bei 5% kommt, ist schwierig. Die hoffen auf die 3 Direktmandate mit ihren Silberlocken, die sie quasi da irgendwie reinführen soll. Mittlerweile habe ich auch die ersten Plakate selbst auf dem Land gesehen mit Silberlocken. Das ist ja schon mal was. Das ist sonst relativ selten. Und mich würde quasi einfach zum Schluss nochmal eure Sicht auf diese Parteien interessieren. Ihr könnt euch gerne jetzt einzelne rausnehmen. Oder so einen kleinen Rundumschlag wagen aufgrund der fortschreitenden Zeit. Und vielleicht, Albrecht, vielleicht willst du diesmal anfangen. Ganz einfach deshalb, weil dir die Zeit ja auch wegläuft. Da kannst du quasi den Beginn setzen. Wie ist so deine Sicht auf diese benannten Parteien? Wie würdest du quasi ihre Chancen und Möglichkeiten einschätzen? Du kannst ja gerne einen rauswählen oder so einen kleinen generellen Blick wagen, wie es dir lieb ist. Du musst dich nur wieder entmuten übrigens. Ich habe dich wieder gemutet, damit wir nicht das Geräusch hören. Und er redet, wir hören ihm das nicht.
Muss ja, ja, ja. Nein, ich höre gerne zu. Macht ihr mal, ich mache am Schluss, das bringt ja nichts, dann bin ich ja gleich nochmal dran, das ist ja Unfug. Ich bleib dabei und
fehlt mir was. Du kannst gesagt. Jederzeit übrigens. Okay, dann gebe ich dir Amazon. Ja.
Und wieder bin ich RB zuvor gekommen. Ach, diese Frustration in seinem Blick. Ich leide schon fast mit. Ich würde einfach mal wirklich die Partei.
Ihr seid ja richtig gemein hier. Ich stelle das ja fest. Ich muss ja den armen RB richtig in Schutz nehmen. Ihr seid ja richtig gemein, aber das macht ihr sportiv. Ich verstehe das schon. Ihr seid ja alte Kumpels, insofern geht das.
Ja, ja.
Ich kriege ja richtig Mitleid hier schon.
Nein, RB. Ohne RB wäre ich nichts hier im Podcast. Ich bin ja nur wegen RB überhaupt hier. Also, er hat mich ja an diesen Podcast herangeführt, muss man mal dazu sagen.
Was er schon mehrfach bereut hat.
True. auf jeden Fall, ich würde mal die Parteien abgreifen. Also die Linke, was die Silberlocken-Aktion angeht, hat Herr Kabisch das, glaube ich, recht gut schon kontextualisiert. Da würde ich auch nicht weiter drauf eingehen. Eigentlich müssten ja linke politische Ansichten sehr viel Gehör finden in der Bevölkerung, gerade wenn man von der sozialen Lage ausgeht. Und ich finde nicht, dass die SPD eine gute Sozialpolitik macht und die Grünen auch nicht. Also das wären ja die nächstgelegenen Parteien, um die es gehen sollte. Aber augenscheinlich kommt es bei der, reicht es für die Linke trotzdem nicht. Das kann auch daran liegen, dass das BSW eben konservative Werte, also CDU-like-Werte, AfD-like-Werte, mit einem relativ sozialpolitisch linken Wahlprogramm verbindet, was natürlich eine Marktlücke ist, könnte man sagen. Und diese Marktlücke wird perfekt gefüllt. Ob es für die 5%-Hürde reicht, schwer einzuschätzen, aber gut vorstellbar. Also ich glaube, dass es von FDP, BSW und Linke ein bis höchstens zwei Parteien in dem Bundestag schaffen. Ich würde eher auf eine tippen. Und dann hätten wir eben noch die FDP, meine Güte. Diese ist durchaus im Bereich des Möglichen wieder an Prozentpunkten hinzuzugewinnen. Gerade wenn es in die letzten Wochen geht, glaube ich, weil die Koalitionsoption mit der CDU immer so ein bisschen besteht. Und wenn sich abzeichnet, okay, das wäre vielleicht möglich, dass dann einige CDU-Wähler doch zur FDP schwanken. Und wenn diese ganze Lindner-Thematik, diese ganze D-Day-Thematik, ne, wenn die Landung in der Normandie lang genug her ist, dann wird da auch mal wieder Gras drüber wachsen über die Bunker. Und dann wird Lindner auch zurück an die Front kehren und seine Schlacht zu Ende führen. Und deswegen kann ich mir das leider, also ich würde es mir jetzt nicht zwingend wünschen, aber ich kann es mir vorstellen, dass die FDP da nochmal zurückkommt. Und vielleicht noch zu den Grünen. Also die Grünen sind in den Umfragen, wie gesagt, im Aufstieg begriffen. Und ich glaube, das ist auch einer sehr guten Kampagne, die Habeck fährt, geschuldet, weil Habeck sich eben auch Schuld eingesteht und auch eingesteht, was die Grünen falsch gemacht haben. Da unterscheidet er sich, finde ich, von den anderen Parteien, den anderen Ampelparteien relativ stark. Man muss natürlich aufpassen, wenn man das macht, dass man nicht an Seriosität verliert. Weil wenn man sagt, okay, da haben wir einen Fehler gemacht, dann kommt das erstmal sympathisch rüber. Aber wenn man zu oft sagt, okay, da haben wir einen Fehler gemacht, denken die Leute, ha, da hat er einen Fehler gemacht, den will ich aber nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Kampagne ganz gut funktioniert, auch in den sozialen Medien. Er war bei Hand of Blood im Stream. Das sind neue Gebiete, die jetzt gerade bei dieser Bundestagswahl erschlossen werden, die vielleicht bei der letzten noch nicht so sehr präsent war, was ich sehr interessant finde zu beobachten. Und das machen die Grünen eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, dass das BSW so ein bisschen das Momentum verloren hat. Aber ich bin gespannt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass entweder BSW oder FDP es tatsächlich dann in den Bundestag schaffen. Die Regierungsbildung wird trotzdem vermutlich auf eine große Koalition hinauslaufen, denke ich.
Also ich finde persönlich eigentlich, dass die Aufteilung dieser Folge durchaus schlau war. Klar, man kann bemängeln, dass die Grünen halt jetzt auch ziemlich wichtig wären. Aber ich finde, es ist insbesondere wichtig, dass wir eben auf die Parteien, die tatsächlich den größten und realistischen Anteil an der Koalitionsbildung haben, beziehungsweise der Rolle der Koalitionsbildung haben, dass wir uns darauf konzentrieren. Und dementsprechend finde ich es durchaus schlau, dass wir eben die ganzen kleineren Parteien, die unwichtigeren Parteien, hint, FDP, eben zum Schluss packen und ein bisschen komprimiert darstellen, weil, ja, wie gesagt, also ich muss sagen, von den Inhalten her, finde ich, sind halt diese kleineren Parteien die grundsätzlich in ihrer Richtung am extremsten sind, irgendwie. Also jetzt mal die AfD ausgeschlossen, das ist ein Sonderfall, aber die FDP irgendwie ein bisschen traurig, dass sie schon von der AfD übertroffen wurde, was Wirtschaftsliberalität angeht, weil ich glaube, eigentlich gibt es wenig, was für die FDP so stiftend ist wie der Markt regelt das schon, Mentalität. Und wenn man in dem Moment dann diese Hoheit verliert an eine Partei, die am äußeren rechten Rand steht, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Und da finde ich, müsste die FDP wirklich auch eigene Punkte mal langsam finden, weil es bringt halt nichts, dasselbe Geschwafel die ganze Zeit von Bürokratie abbauen, den gesamten Markt freier zu gestalten. Es bringt halt nichts, das punktet nicht, das sagen alle anderen Parteien auch schon und haben extra Themen auch noch. Dementsprechend finde ich, ja, die FDP ist irgendwie so Belanglosigkeit gerutscht, aber finde ich, also ich glaube, jeder, der den Podcast halbwegs aktiv verfolgt, weiß, dass es für einen Großteil von uns eigentlich sehr positiv ist. Die Linken, finde ich, ich habe ein bisschen gespaltete Emotionen der Linken gegenüber, weil grundsätzlich finde ich die Idee von dem Parteiprogramm wirklich gut. Ich mag soziale Gerechtigkeit. Ich glaube, da wird ML auch noch viel mehr drauf, ich würde nicht anspringen sagen, aber ich glaube, ML ist so unsere größte
die Genossin.
Größte Genossin. Dementsprechend, ich finde es halt nur schade, dass die Linke oft halt, dadurch, dass es eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, utopische Vorhaben sind, ein bisschen die Seriosität und die Realität verfehlen und dementsprechend eben auch oft an der 5%-Hürde eben scheitern. Ich hätte mich sehr gefreut, hätte es eine rot-rot-grüne Regierung eben in der letzten Periode gegeben, aber ist ja leider nicht zustande gekommen. Dementsprechend war es traurig. Und ja, BSW, ja, wie wurde schon gesagt, Mashup von CDU und ja, SPD bzw. Linke. Das wollte ich auch noch sagen, eine letzte Sache. Wirklich diesmal, ich möchte wirklich sagen, dass es der letzte Punkt ist, den ich jetzt bringe. Ich finde, die Problematik ist, warum wir sehen, dass die AfD so stark ist, aber die linken Parteien schwächer sind, ist, dass wir im linken Bereich eine viel stärker gespaltene Orientierung haben. Wir haben die Grünen, wir haben die Linken, wir haben die SPD, die alle irgendwie ähnliche Ideen haben, grundsätzlich ähnliche ja, Ziele haben, aber sie anders umsetzen. Dementsprechend hat man dort eine größere Diversität, dadurch, dass es ein Bereich ist, der halt schon für viele Jahrzehnte eben nutzbar war. Bei der AfD sehen wir eben, dass es ein geeinter Tank ist, einfach nur für alle recht, also wirklich sehr konservativen Leute, die sich da drin eben vereinen. Klar sieht man dann, dass es eben da drinnen in dieser Bewegung eben auch zu Konflikten geben kann, wenn zum Beispiel Amerika-kritische Leute Alice Weidel auslachen, weil sie sich mit Elon Musk auf X zusammengeschalten hat und das eigentlich nur Heuchlerei war, dann ist es natürlich auch problematisch. Aber ich glaube, dort haben wir ein im Wesentlichen geeinteres Lager eben parteipolitisch im Gegensatz zu der linken Parteilandschaft. Dementsprechend würde ich sagen, dass dort eben auch der größte Unterschied liegt.
Ja, also ich würde auch sagen, die AfD schafft das bei so sehr rechtskonservativen Leuten, so ein Gefühl von Zugehörigkeit zu erzeugen, ist so mein kleiner Gedanke. So wir sind jetzt, es ist halt dieses klassische populistische Gedankengut, wir sind jetzt die Bürger und wir kämpfen gegen die da oben. Aber ich wollte eigentlich gar nichts zur AfD sagen, sondern zur Linken und warum ich denke, dass die Linke bei den Prozentzahlen immer nicht so gut ist. Ich habe jetzt nicht wirklich Erfahrung mit der Linken, aber ich habe ein bisschen, also so anderthalb Jahre Erfahrung mit deren Jugendorganisation Linksjugend Solid. Und was mir da aufgefallen ist, ist, in diesen sehr, sehr linken Sphären wird es teilweise so links, dass andere Meinungen nicht sehr akzeptiert werden. Und das erzeugt halt bei so zentrisch politisch gelegenen oder Leuten, die ein bisschen manchmal konservativere Meinungen haben oder die halt nicht in dieser linken Bubble richtig drin sind, erzeugt da halt so ein Gefühl von so anders sein, von nicht dazugehörig sein, sondern die wollen uns jetzt alles verbieten. Und ich denke, das sind halt einerseits die sehr, sehr utopischen Ziele, ohne wirkliche so realistische Finanzierungsoption. Und es ist andererseits auch so ein bisschen dieses Mindset von, wir sind jetzt so links, dass wir mit Rechten gar nicht erst reden. Und ich finde, so kann man keine Politik machen. So feindet man mehr Leute an, als man wirklich Menschen überzeugt.
Ja, war ein guter Rundumblick, glaube ich. Ich will gar nicht mehr so viel ergänzen, damit Albrecht umso mehr Zeit hat, aber vielleicht so zweiter Gedanke, also zu den Grünen, habt ihr schon die richtigen Punkte gesagt. Also die Grünen haben ja letztlich durch den Rücktritt der Doppelspitze und jetzt eigentlich eine Partei, die letztlich komplett hinter Habeck steht. Er hat ja auch im Prinzip die ganze Zentrale mit Gleichgesinnten besetzt, wenn man das so möchte. Und sie fahren halt seine Linie, diese Idee, das konservative Erbe abzustreiten, denjenigen, die also früher Merkel als mit stärker nach links tendiert abgeholt hat, die jetzt quasi irgendwie orientierungslos sind, das war ja sein Plan. Ob das gelingt, parteiprogrammtechnisch bin ich skeptisch. Albrecht hat vorhin darauf verwiesen, die Überlegung, Kapitalerträge zu besteuern für die oder als Sozialbeitrag zu benutzen, war ja eine sehr sinnvolle Geschichte. Man merkt den ganzen Parteiprogramm an, dass das wenig durchdacht ist, wenig konkret ist an vielen Stellen. Sein Auftreten öffentlich, da gibt's halt manche, die lieben und manche, die hassen ihn. Ich glaube, sind wir auch relativ d'accord. So wie er auftritt, ich selber finde viele Sachen klug, die er macht und wie er kommuniziert, ist er mit Abstand der geeignetste gewesen, weil er Politik wirklich erklären kann. Manche mögen sagen, er ist ein Geschichtenerzähler, aber genau, Geschichten brauchen Menschen. Plot ist das Wichtigste, glaube ich, an vielen Stellen. Deshalb also bei den Grünen, die werden irgendwo da sich stabilisieren, wo sie jetzt sind. Da ist die Koalitionsfrage, wird sich dann nach der Wahl, glaube ich, stellen. Und bei den anderen genannten, das BSW, richtig schon gesagt worden, hat gerade das Momentum verloren und ist so ein bisschen abgerutscht, auch weil man, glaube ich, festgestellt hat, dass die auch nichts groß anderes sind am Ende wie etablierte Parteien. Gerade durch die Beteiligung auch hier in Brandenburg sieht man das ja relativ eindrucksvoll. Also da hat das BSW bewiesen, dass sie ja keine eigenen Strukturen haben und letztlich als Partei kaum irgendwie existieren können. Bei der FDP bin ich ein bisschen skeptisch, wie sich das entwickeln wird. Wird es über 5% noch klappen oder nicht? Wenn ja, ist es am Ende vielleicht genau wie TM sagt, so eine Wahlentscheidung, so ein quasi Stimmensplitting, was man dann bewusst bei der Wahl macht, mit der man die FDP bei der Zweitstimme hebt. Das kann schon durchaus stattfinden, weil Menschen dann nach Koalition wählen. Deshalb diesen Wahlkampf fährt Lindner ja letztlich auch, dessen ist er sich auch bewusst. Und ob das funktioniert, wird man sehen. Insgesamt bei Parteiprogrammen ganz klar, da werden halt die entsprechenden Reichen entlastet. Nicht so stark wie bei der AfD, auch das wurde schon gesagt, insgesamt. Und bei den Linken bin ich gespannt. Also ich habe Jan van Aken bei Jung Naiv gerne gesehen, fand interessant, was er alles gesagt hat. Habe auch das Gefühl gehabt, dass er insgesamt coole Ideen hat, aber irgendwie ihm auch nicht so richtig gelingt, die so umzusetzen, geschweige denn das zusammenzuführen, wie man es eigentlich könnte. Und ob es jetzt die gespaltene Linke ist, die Ursache dafür ist, weiß ich nicht. Letztlich, auch das konservative Lager ist durchaus heterogen. Die Frage ist halt viel mehr, welche Rolle spielt das BSW und die Enttäuschung auch bei den Linken. Ich denke, sie werden es am Ende über ihre 3 Direktmandate trotzdem schaffen, vermutlich. Und dann wird man sehen, was das für den Bundestag ausmacht. Man muss so ganz deutlich sagen, eigentlich müssen sie es schaffen, weil wenn das nicht passiert, die FDP nicht einzieht, das BSW gegebenenfalls nicht einzieht und die Linken nicht einziehen, dann haben wir ein Riesenproblem. Über Sperrminoritäten und so reden wir jetzt noch gar nicht, was das für den Bundestag bedeutet. Insofern kann man das eigentlich fast nur hoffen. So, Albrecht, wie ist denn dein Blick auf die genannten Parteien oder einzelne Parteien? Und du musst dich wieder entmuten.
Ja, gerne. Erstens würde ich gleich vorab sagen, es gäbe so, ich sag's bewusst, groß im Konjunktiv, es gäbe so viel zu sagen zu diesen so klugen Gedanken, das meine ich im Ernst. Und vieles fand ich anregend. Ich mache aber jetzt gar nicht so viele Punkte, weil ich euch sagen kann, die Diskussion darf ich fortführen. Ich habe hier das große Glück, ich darf noch jetzt, glaube ich, 5 Mal. Ich hatte einen Aufschlag. Jeden Freitag Deutschlandradio Kultur mit dem sehr geschätzten und lieben Kollegen Corbinian Frenzel habe ich das Glück, diese Wahl 6-mal nacheinander quasi kommentieren zu dürfen. Und da werden all eure Parteien, die wir jetzt quasi im Schweinsgalopp bearbeiten müssten, alle noch vorkommen. Also wir haben es in der letzten Woche mit der Union das erste Mal gemacht. Da war also der große Leerstelle Merz war für mich die Frage, die sich ja jetzt, wie ich auch erwartet hatte, ein Stück weit die Woche gefüllt hat mit seinem Aufschlag nach Trump. Morgen werden wir uns sehr zur SPD unterhalten und danach kommt vieles von dem vor, was ihr jetzt, das kann man, ich finde, jetzt sage ich es mal so, der ich vielen Parteien gar nicht sonderlich gewogen bin, wie man vielleicht weiß, wenn man meine Sachen kennt. Aber ich werde mittlerweile hier in dem Fall fast zum Ökologen, weil ich momentan die Entwicklung aller Parteien, selbst des BSW, selbst einer Wagenknecht mit einer gewissen moderateren Anmutung, mit dem ganzen Streit, den sie auch hat mit Frau, wie heißt die Gute da in Thüringen, die Koalition zu Wege gebracht hat?
Wolf.
Frau Wolf, genau, Katja Wolf, die das ganz anders, pragmatisch, habe ich Wagenknecht noch nie so moderat und auch so, ja, fast schon sensibel erlebt, wie in dem Anwurf und der Attacke von Frau Weidel. Das fand ich durchaus sogar fast sympathisch, dass ich sogar einem BSW und einer Position von Wagenknecht in vielen Punkten nichts abgewinne. Ami Go Home wird nie meine Position sein und ein vulgär Populismus, den man übrigens interessanterweise gar nicht links nennen kann. Das ist ja das Spannende. Es lösen sich also auch die klassischen Konnotationen von links und rechts völlig auf. Wagenknecht ist ja nicht links in Teilen, in erheblichen Teilen. Aber ich muss gestehen, ich finde die Parteien momentan alle so spannend. Ja, die FDP, da kann man sich drüber streiten. Trotzdem kommt die rein, da bin ich ziemlich sicher, weil die ganze Wirtschaft für die drum wird. Aber ich finde, momentan würde ich fast ein gewisses Verlust empfinden, wenn ich die nicht weiter alle im nächsten Parlament, sage ich mal ganz frei, mich aus der Deckung wagen. Ich finde sie alle spannend. So, und ich bin trotzdem erstens ganz dabei, das ist ja eine völlig berechtigte Beschreibung, weil die Linke sich tatsächlich natürlich noch mehr kannibalisiert, weil die Parteien immer kleiner werden. Übrigens auch genau darum ja der Streit stattfindet, wer ist die Partei der linken Mitte? Das ist der eigentliche Streit zwischen SPD und Grünen. Und das ist noch nicht völlig ausgemacht, ob die Grünen nicht vielleicht sogar doch die Nase vorne haben können. Ich glaube es natürlich nicht. Aber wenn das denn so wäre und die Grünen wären stärker als die SPD, vielleicht deutlich stärker, was alles gegenwärtig nicht sehr wahrscheinlich erscheint, dann würde natürlich eine schwarz-grüne Koalition, wenn es denn reichen sollte, nicht weniger plausibel. Das könnte man auch interessant finden. Also wir sagen, da spielt sich natürlich der Kampf um Platz 3 wahrscheinlich ab zwischen SPD und Grünen. Aber am interessantesten vielleicht deswegen zum Schluss, für mich jedenfalls interessant ist, was gescheitert ist, und das ist ja das Spannendste gewesen des Projekts BSW. Die eigentliche Hoffnung bestand mal zeitweilig darin, dass die Wagenknecht-Formation der AfD-Stimmen abspenstig macht, in der Lage ist, ein Teil, das war es, deswegen hat sie auch enormen Zuspruch von eigentlich sogar bürgerlichen, also linksbürgerlichen Kreisen gehabt. Herbert Brandl, viele haben große Hoffnung auf das BSW gesetzt. Linker Populismus war sogar etwas, was man spannend fand. Ich habe da immer sehr gewarnt und fand das nie. Sondern, aber die Hoffnung bestand darin, könnten sie nicht möglicherweise Teile der AfD loseisen. Das interessante Phänomen, das ist fundamental gescheitert, aus einem ganz schlichten Grund, und den finde ich schon sehr ironisch und dialektisch. Wagenknecht hat ja auch den Kulturkampf betrieben. Sie hat gewissermaßen mit ihrer ganzen Attacke gegen die Lifestyle-Linke, gegen das Woke, gegen die, ja, man könnte fast sagen, gegen die linksgrün versiffte Republik, die Grünen übrigens als der größte Gegner von Wagenknecht, hat sie gehofft, sie könnte von der großen AfD-Konjunktur profitieren. Was ist passiert? Sie hat die AfD wahrscheinlich sogar eher stärker gemacht. Und die große Brücke, die jetzt Herr Milley, ja, Milley, AfD, Musk, die ganzen großen Kulturkämpfer, sehen sich natürlich jetzt alle auf der Seite von Weidel. Weidel zieht gewissermaßen mit Trump, was ja eine irre Wolte gewesen ist, mit Trump an einem Strang, 5% Rüstungsausgaben, was natürlich für eine ursprünglich mal eher Putin-nahe, anti-amerikanische AfD-Wählerschaft, die es im Osten auch nicht geringfügig gibt, eigentlich ein Skandal ist. Aber die bleiben in hohem Maße der Weidel-Partei anscheinend treu und bespielen eben nicht die kulturkritische oder die kulturkämpferische Seite der Wagenknecht-Partei. Das heißt, die AfD scheint momentan der ganz große Gewinner dieses Kulturkampfes zu sein. Wagenknecht versucht natürlich jetzt, die antiamerikanische Strömung im Osten abzugreifen. Ich bin mal sehr, die kommt rein. Ich bin ganz sicher, dass sie reinkommt. Aber ersichtlich kommt sie bei weitem nicht so stark rein, wie sie es vielleicht zeitweilig gehofft hat. Aber das ist ein hochspannender Konflikt. Gelingt es ihr noch über den Antiamerikanismus, der natürlich jetzt auch der AfD ein Stück weit zu Leibe rückt, weil nicht jede in der AfD-Wählerschaft werden begeistert sein, dass Frau Weidel ihre Liebe zu Donald Trump und zu Herrn Musk entdeckt hat. Da versucht sie etwas abzugraben. Ich bin mal sehr gespannt, aber meine Prognose ist eben dann doch eine ganz andere. Und da bin ich wieder am Anfang. Wir werden im Endeffekt wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, bei dieser Wahl eine erstmalig richtig rechte, wenn man es mal rein am Parteienspektrum orientierte, eine klar rechte Mehrheit finden zwischen von AfD und CDU/CSU. Und das ist schon ein Ergebnis, was alles, was wir noch in den 10er-Dekaden gedacht haben, linke Mehrheiten, zu so derartiger Vergangenheit macht, also Rot-Rot-Grün, alles ad acta, da ist ja nichts zu holen. Das heißt, das wird schon eine große Herausforderung. Wie kann man dagegen wieder etwas anderes, Konstruktives denken? Und das ist jedenfalls meine Prognose. Wir werden das wohl so erleben. Und ich bin mal sehr gespannt. Und deswegen auch am Schluss, deswegen fand ich das ganz ansprechend, auch nochmal HS in deine Richtung. Die fatalste Antwort wäre die, die du beschrieben hast. Weil das war die Antwort auch der 70er Jahre. Es ging in eine linke Sektiererei. Das hast du ja wunderbar beschrieben, dass die Linke sich mit ihrer Identität bei Solid oder wo auch immer so zufrieden gibt. Wir sind die wahren guten Linken. Und wenn ihr den Sprachjargon nicht mitmacht und nicht richtig gendert, dann seid ihr alle raus. Also salopp gesagt, alles, was rechts von der Solid-Fraktion oder der Linkspartei ist, ist dann schon rechts. Das wäre das Fatalste. Wir werden uns Allianzen suchen müssen, die möglicherweise schon auch in erheblichen aufgeweckten Kreisen der Union beginnen. So, also die Ausgrenzung, wie nur ich bin, nur der wahre gute Linke ist der, der am besten, am kleinsten sektierisch ist. Das kann Hans euch aus seiner viel ein bisschen tiefer noch als meine gerichteten Erfahrung gut aus den 70er Jahren beschreiben. War die dabei? Du warst ja viel zu aufgeklärt. Aber das Sektierertum kennt man aus den schlechtesten Zeiten der Linken. Das wäre das Allerletzte. Also das, was wir dann machen müssen, ist wieder Leute zu erreichen, die ansprechbar sind und die dürfen nicht nur irgendwie in sektierischen Kreisen im Linksparteiumfeld gesucht werden oder gar beim BSW. Dann sind wir ziemlich raus. Das heißt, wir müssen dann versuchen, wieder konstruktiv mit vielen Leuten kluge Politik zu machen, die erreichbar sind. Und das geht weit in ein anderes Spektrum. Ich habe es ja beschrieben.
Albrecht, wir danken dir recht herzlich für deine Zeit. Wir sind etwas über die Zeit gegangen, aber ich hoffe, es war für dich noch in Ordnung, dass du
bei uns... Ich war begeistert. Ich war ja auch durch meine technischen Schwierigkeiten ein Teil des Problems, aber es hat mir eine große Freude gemacht. Gern wieder, auch nach der Wahl, bin ich gerne wieder dabei. Es war für mich sehr anregend.
Ja,
jetzt wollte ich nur Hans hören. Hans muss ja noch den Abstand.
Ja, ich wollte dich erstmal abmoderieren und Hans danach noch die Chance geben. Wenn du ihn gerne hören willst, geben wir Hans noch kurz das Wort. Und dann aber geben wir ab. Hans, dann fass dich kurz. Was ist dein Bild?
Ein paar Gedankensplitter. Erstens, es ändert alles nichts daran, dass die existenziell große Frage, die wie eine Lawine auf uns zukommt, das ist der Klimawandel. Ja? Ukraine-Krieg ist schrecklich. Nahost ist schrecklich. Trump ist schrecklich. Aber der Klimawandel. Der Klimawandel, der auf dem Weg ist und der befördert wird, auch gerade durch die Wahlen in den USA, Das ist, glaube ich, die mindestens auf mittlere Sicht größte Herausforderung, vor der wir stehen. Und unter den Parteien, die da kandidieren, ist, man kann das nicht anders sagen, dann sind doch immer noch die Grünen diejenigen, die sich am intensivsten mit dieser Thematik befassen. Und das gilt auch für die Person Habeck, der sich von allen anderen Spitzenpolitikern dadurch unterscheidet, dass er, und zwar vor der letzten Bundestagswahl 2021, eins der für mich bemerkenswertesten politischen Bücher geschrieben hat, von hier an anders. Da hat er nämlich dargelegt, und das hat er selbst geschrieben, er hat gesagt, die Art von Politik, wo man sagt, wir wissen, wo es lang geht, wählt uns, folgt uns, er sagt, die ist vorbei. Wir müssen davon ausgehen, dass die Verhältnisse so sind, dass das Scheitern eines politischen Ansatzes, den auch gewählte Parteien und Personen vertreten, dass das Scheitern kein Versagen ist, sondern zum Normalfall dazugehört. Das ist eine sehr ernsthafte Position. Da unterscheidet Habeck sich nach wie vor von allen anderen politischen Führungspersönlichkeiten, die ich kenne in Deutschland. Und das macht ein Stück weit seine, ich nenne es jetzt mal Gelassenheit auch, aus seine Fähigkeit, weit, weit über eigene Schatten oder sonst was zu springen, weil für ihn, und das hat er verinnerlicht, und das macht ihn als politische Figur interessant, das Scheitern ist für ihn kein Versagen, sondern struktureller Bestandteil aktueller Politik. Und damit ist er in gewisser Weise aus meiner Sicht eigentlich einer der modernsten politischen Köpfe, die wir in Deutschland aktuell haben. Nächster Gedankensplitter. Ich glaube auch eher, dass wir ein 7-Parteien-Parlament haben werden als ein 4-Parteien-Parlament. Ist schon klar, BSW kommt rein. Ich glaube auch, dass die Linke über die drei Direktmandate reinkommen wird. Übrigens habe ich zur Linken eine etwas andere Einschätzung. Ich glaube, die Linke hat, und da gucke man sich dann doch bitte mal das Programm an, das ist ein klassisch sozialdemokratisches Programm. Die Linke macht das, ich habe ja vorhin gesagt, die SPD vor Wahlen öffnet sie ihr Traditionszimmer zum Tag der offenen Tür. Die Linke in ihrer Programmatik und auch in den Leuten, die da jetzt führend da sind, sind eigentlich traditioneller linker sozialdemokratischer Flügel. Und ich glaube, auf der Grundlage werden sie auch im Bundestag eine Rolle spielen können. BSW, ja, wie gesagt, kommt sicherlich rein. Und die FDP, ja, da werden sich genügend Leihstimmen von der CDU finden. Also aus meiner Sicht läuft es eher auf die 7 Parteien raus. Und BSW, und da empfehle ich nochmal die Sendung von Maischberger, wo Weidel und Sarah Wagenknecht sozusagen im Zwiegespräch waren. Das ist eine Charakterstudie und eine Studie politischer Persönlichkeiten, die analytisch hervorragend zeigt, dass wir da sozusagen in gewisser Weise zwei Zwillingsschwestern haben, die Schnittmengen haben und in extremer Weise dann sich aber auch polarisieren. Und Albrecht hat das gesagt, die Hoffnung, die manche hatten, dass das BSW der AfD Stimmen wegnehmen werde, nein, diese Hoffnung ist gescheitert, ist auch in gewisser Weise logisch, weil sie dann eben doch ein Stück weit auch Berührungspunkte haben im Kulturkampf und in anderen Punkten. Aber das ist eine andere Debatte. BSW und AfD sind Randparteien, auch wenn die AfD zweitstärkste Partei werden sollte, sie sind im politischen Diskurs dann, und das finde ich auch gut so, eher Randparteien. Was die anderen zustande bringen, muss man dann eben gucken.
Und das werden wir machen. Natürlich wird es nach der Wahl entsprechend eine Analysefolge geben. Nicht Albrecht mit dir, auch wenn ich dich dafür sehr gerne gewonnen hätte, aber zwei Bananen frage ich dich nicht an. Wir werden mit Rico Grimm und Krautreporter quasi auf die Wahl zurückschauen, direkt nach der Wahl und dann genau alles das analysieren können, einschätzen können. Ja, Albrecht, an dich nochmal danke, dass du heute bei uns warst und dir Zeit genommen hast für die Analyse. Das war ein Fest, wie immer. Und natürlich auch danke an...
Es war mir eine Freude. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war mir wirklich eine Freude. Danke, sei es gesagt. Mhm.
Sehr, sehr schön. Danke an die Gruppe, wie immer. Danke, Hans, dass du heute dabei warst bei uns. Ohne dich kein Wir. Danke an alle anderen, die heute fleißig mit dabei waren. Ich habe noch zwei Sachen zum Schluss. Erstens erinnere ich nochmal gerne an unsere Shownotes. Da ist der Link zur FAQ-Abstimmung. Ihr wisst ja, wir wollen eine Folge machen mit euren Fragen. Da sind mittlerweile so rund 50 Fragen eingegangen. Mal mehr, mal weniger. Gerne nochmal die Chance, die Folge soll irgendwann in den nächsten Monaten produziert werden. Genaues Datum haben wir noch nicht festgelegt, aber es ist quasi der letzte Aufruf, quasi Last Call jetzt dafür, daran teilzunehmen. Und gleicher Link gilt auch fürs Feedback. Auch das nutzen immer mehr die direkte Feedback-Möglichkeit über diesen Link, wo man draufklickt und dann öffnet sich ein Fenster, wo man Sachen eintragen kann. Das ist eigentlich ganz einfach. Und wie gesagt, wir hören uns dann nochmal im Ende Februar wieder mit der nächsten Ausgabe und Analyse nach der Wahl, direkt nach der Wahl, in der Woche nach der Wahl wird das stattfinden. Und dann schauen wir mal, wie viel von dem, was wir heute erwartet haben, auch stattgefunden hat. Ja, wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit, kommt gut in diese politisch unruhigen Zeiten und macht vielleicht, wie Albrecht vorgeschlagen hat, denkt positiver, geht politisch voran und versucht, etwas Gutes aus der Zeit zu machen. Bis dahin, macht's gut und bleibt politisch. Ciao, ciao.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.